Zeit, heut's zum, sonst dauert's nimmer recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht euch zum.
Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und eh alles. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
So, genau. Wir sind schon wieder auf Sendung. Servus.
Servus.
Servus. Jetzt bin ich quasi auf den Berg hinaufgefahren. Das ist eine wunderschöne Strecke zu dir da rauf. Ich bin jetzt, wie heißt es?
Stolwitz, sind wir da.
Stolwitz,
Stoll und wie Witz. Es ist,
wie Stolwitz.
Ich finde, aus dem Italienischen ist es so wie Sessel, so eine Plattform, eine erhobene Plattform sozusagen.
Ja, okay. Du bist der Lukas Zankl.
Genau.
Und das da ist die, wie sagt man,
Bio-Käsehof.
Der Bio-Käsehof, oder?
Der Bio-Käsehof. Den Namen habe ich ihm eigentlich gegeben, wo ich da dann gestartet habe mit denen. Ja. Das war vor 4 Jahren. Haben wir uns einen Namen überlegt und hat das irgendwie zu uns gepasst, weil meine Eltern schon ewig lang Biobauern waren, Käse gemacht haben.
Ja.
Und kurz und einfach zu merken und leicht zu finden, der Biokäsehof.
Und die Domain war noch frei.
Die Domain war noch frei.
Das ist der Maßgabe. Normalerweise ist die Domain. Komm ruhig.
Papa ist ja.
Der Papa?
Hallo, grüß
dich. Ja, was grüß dich? Ja.
Machst du das eh schon?
Wir sind schon quasi im.
Hat der Herwig dich angerufen?
Nein, ich bin schon bekannt.
Ach so,
okay. Weil ich auf der Baustelle bin. Wir haben gerade betoniert unten. Und ich muss das sehen.
Jetzt habe ich einen Sohn erwischt. Das ist, ja, das ist quasi die Nachfrage. Danke.
Das ist
ein Papa, ja. Das haben wir jetzt am Bandel drauf. Und genau das, um das geht's. Es ist nicht so ein verkrampfter, sage ich mal, so ein verkrampftes Interview, sondern einfach ein.
Ja, genau. So wie ich gemerkt habe, bei Videos zum Beispiel.
Ja, genau.
Ums Reden, ums Normalsein, ums nicht zu stellen, sondern einfach sich selbst zu sein.
Genau, durchs Reden kommen quasi die Leute zusammen.
Genau.
Und ja, das tun wir jetzt. Das heißt, die Domain war frei. Der Papa, was gerade reingeschaut hat, die haben ja schon quasi...
die haben schon den Betrieb 25, 30 Jahre davor geführt.
Ja.
Und
wo ist der dann damals hergekommen? Auch von den Großeltern, oder?
Ja, genau, auch von den Großeltern. Aber mein Papa war auf der Landwirtschaftskammer, hat da einen Job gehabt. Meine Mama war Lehrerin auf einer Landwirtschaftsschule. Mhm. Und der Bruder, was vorher daheim war, hat gesagt, er schafft das nicht, einfach mit dem Vater Generationensache hat nicht funktioniert.
Ja, ich hab mir, ist
öfter der Fall.
Aber ruhig drüber reden, ist eine klassische Hofgeschichte.
Genau,
ist
eine klassische Hofgeschichte, ja. So ist es. Ist ein schwieriges Thema. Mhm. Und dann hat mein Papa und meine Mama entschieden, sie wollen heimkommen und den Betrieb übernehmen, aber für sie war wichtig, damals auch den Betrieb im Vollerwerb zu führen. Mhm. Und haben dann verschiedene Produkte gemacht, am Anfang Topfenbrot, ganz viele verschiedene haben vermietet auch. Und dann im Laufe der Zeit haben sie sich auf 3 Käsesorten spezialisiert, innerhalb von den 25 Jahren. Und dann ist es irgendwann zu dem Zeitpunkt gekommen, ich bin von der Schule fertig gewesen, habe Zivildienst fertig gemacht und habe auch nicht wirklich gewusst, wo ich hin soll auf der Welt. Und irgendwie habe ich da eine gute Gelegenheit gefunden.
Wer weiß das schon,
genau. Habe ich da eine gute Gelegenheit gefunden, das zu machen da. Und dann habe ich mich entschieden, das dort weiterzumachen. Und dann ist auch das neue Gebäude da entstanden und habe mich jetzt auf die 3 Käsesorten eben dadurch spezialisiert.
So schnell ist das gegangen. Aber vielleicht nochmal zurück zu deinen Eltern. Das heißt, sie sind damals schon aus einem Nebenerwerb oder waren sie überhaupt noch Bauern damals?
Ja, sie waren schon Bauern, aber damals war es, für sie war einfach wichtig, sie wollten nicht einen Beruf nebenbei haben. Ja. Und da haben nämlich bei die Landwirtschaft, also.
Das war aber so der Zustand, wie der
Papa noch der Kammer war. Nicht, aber es war halt damals auch schon schwer in der Größe, weil wir haben 10 Milchkühe, 11 Milchkühe, das ist ganz klein. Insgesamt 30 Hektar, was wir bewirtschaften von Eigenbedarf, halt braucht vielleicht nochmal zusätzlich jetzt auch noch. Und es ist halt eine sehr kleine Größe für einen landwirtschaftlichen Betrieb und da musst du schon was überlegen.
Das allein, ist klassischer Nebenerwerb.
Genau, allein Milchwirtschaft geht da eben nicht, weil da kannst du nicht überleben.
Ja, ja. Und da haben sie dann überlegt, wie könnt ihr,
genau,
was können wir machen, dass wir mit einem Vorerwerb Landwirte sein können?
Genau, und sind dann auf die Direktvermarktung gekommen damals.
Wann war das ungefähr?
30 Jahre, es war 1990, früher, 1985, 85.
Da war ja direkt Vermarktung noch...
Ganz in den Ursprüngen, das war ganz der Ursprung eigentlich da. Mein Papa hat unten in St. Gallen, da gibt es einen Hofladen, den hat er damals aufgebaut, dann auch geschaut, dass wir da, dass der unsere Produkte auch abnimmt, direkt am Hof. Da ist lange Zeit mindestens 60% der größte Abnehmer, ist jetzt auch noch ein großer Abnehmer von mir. Jetzt bin ich ein bisschen größer geworden, jetzt schafft er nicht mehr 60%, aber trotzdem noch ein guter Abnehmer, regionaler Abnehmer. Und da kriegst du, ist einfach auch der Preis voll okay. Also 80% vom Preis hat der Bauer da gekriegt. Das war damals schon auch sehr fortschrittlich und das hat er bis jetzt durchgezogen eigentlich. Mein Papa war da schon sehr fortschrittlich in der Hinsicht und hat immer schon anders gedacht, ein bisschen. Der Papa war immer schon ein bisschen Querdenker. Also
der nächste Querdenker.
Genau. Das sind einige da in Geiltal, genau.
Ja, ich muss, genau, es ist ja halt so, der Podcast oder die, es entstehen ja heute, glaube ich, 3 Folgen, nicht? Ich war ja erst beim Herwig Gertl, ja. Jetzt beim Sepp Brandstätter und jetzt zur Beich herum. Ja. Und ich glaube, ich habe da die Dickköpfe, glaube ich, aus der Erdl
genannt. Genau, ja. Genau. Der
war irgendwie ein bisschen erwischt. Das heißt, der Papa hat damals auch schon ein bisschen ein Querdenker aus der Kammer raus. Ja. Interessant, ja.
War
auch
damals Bio, nicht? Damals Bio war ja, wenn Bio
war. Ja, wann ist Bio gekommen? Vor etwa 30.
Das war so in der Zeit, genau. Ja. Wenn du Biobauer warst ja auch, keine Ahnung, ausgeflippt oder so irgendwas, was ja schon, es war nicht normal. Und heutzutage ist Bio eine Weltmarke, wenn du denkst. Jeder vermarktet gern Bio und kennt eh jeder mittlerweile. Und damals, wenn Bio gemacht hast und nicht gespritzt hast, dann haben sie gedacht, ja, die Verrückten. Keine Ahnung.
Sagt man so, es war ja am Anfang nicht einmal wirklich zertifiziert. Das war ja nur, ich habe mich entschieden, ich möchte biologisch wirtschaften. Genau, aber auf ein paar Sachen verzichtet und es hat ja am Anfang nicht einmal eine Zertifizierung gegeben. Ne?
Genau, das hat sich dann so entwickelt, weil das so größer geworden ist und dann sind halt Betriebe hinzukommen, weil sie gemerkt haben, lässt sich gut vermarkten.
Kann man Geld verdienen?
Genau, kann man Geld verdienen damit. Und irgendwann haben sie dann halt sagen müssen, wir müssen das jetzt kontrollieren, weil jetzt können wir nicht mehr sagen, der ist Bio und der ist nicht. Und dann ist irgendwann die Kontrolle gekommen. Und damit die einfach die großen Betriebe auch wirklich das biologisch machen und nicht hinten immer in der Nacht spritzen oder was auch immer, was da gemacht wird gemacht worden ist, keine Ahnung, aber so hat sich das halt dann entwickelt.
Wie ist der Papa zum Querkopf geworden?
Oh, wie der Papa zum Querkopf geworden ist, boah.
Der Opa ist schon so ein Querkopf gewesen, oder?
Mein Opa weiß es gar nicht, ob er auch schon so ein Querkopf war. Er war auf jeden Fall voller eigene Persönlichkeit auch, aber ich weiß nicht, so war's. Papa war von früher, Klassensprecher war er, immer schon irgendwie seinen Weg einfach gemacht. Er hat seinen Weg gemacht, hat nicht viel drüber nachgedacht, was andere machen, hat das einfach für richtig gehalten und sich versucht, den Weg zu gehen.
Genau, ich frage deswegen, weil man ein bisschen auch zu dir zubearbeiten will, woher.
Genau, und so war das bei mir dann auch, genau.
Würdest du das dann auch so als
Auf jeden Fall. Den Betrieb, was ich da hab, ich versuche den aufzubauen, einfach wirklich so gut wie möglich unabhängig. Ich will sehr unabhängig sein. Das
was
ist
verstehst du als unabhängig?
Erstens zum Beispiel ist es die Energiesache, wo mein Papa schon sehr fortschrittlich war. Und wir versuchen, es ist einmal allein das schon, dass wir so viel wie möglich versuchen, aus dem, was wir da haben, zu machen. Wir haben den Wald, haben eine Hackschnitzelanlage. Wir haben eine Photovoltaikanlage und eine Solaranlage. Und einfach mit denen werden wir schon energieautark. Das nächste ist, wir haben ein Gras, haben wir die Milchkühe, die was eigentlich... Das, was der Mensch nicht verwerten kann, das Gras, die Rohfaser, in Milch und in Fleisch umwandelt. Und aus der Milch versuchen wir da einen hochqualitativen Käse zu machen. Und das Glückliche, in der glücklichen Lage, wo ich noch zusätzlich bin in der Größe, ich habe es echt geschafft, mittlerweile einen fairen Preis auch da zu kriegen. Also,
kannst du einen Preis durchsetzen einmal?
Genau, ich habe einen fairen Preis gekriegt, weil die Leute auch da in der Region, das heißt, ich habe sehr viele Hotels, was mal abnehmen, sind, Großabnehmer sind. Und da habe ich wirklich einen fairen Preis mittlerweile erreicht. Also was ist ja immer die Sache. Ein Bauer arbeitet, aber was halt auch wirklich Zeit einsteckt eigentlich in das ganze Ding, das wird meistens nicht gezahlt. Also es ist sehr aufwendig und viel wird nicht sehen, was der Bauer
die da Arbeitszeit, macht. Die Arbeitszeit wird nicht gerechnet.
Ja, es sind so viele Kleinigkeiten, was du am Hof bist und jeder Bauer weiß das. Du machst und laufst und tust und im Endeffekt bist halt immer bei der Nullgrenze, nicht? Und du arbeitest halt für nichts. Und das war für mich eine Sache, das, ich will ein Leben auch haben, nicht? Mhm. Ich will schon da was machen, will ein gutes, faires Produkt im Endeffekt machen. Ja. Aber trotzdem will ich nebenbei ein Leben auch haben. Also, meine Freizeit haben, mir gewisse Sachen leisten können. Also, es ist nicht nur Arbeiten im Leben.
Danke, dass du das sagst. Freizeit kommen wir noch einander drauf. Du bist ja jetzt quasi die junge Generation, die hinten nachkommt. Für die, ja. Na, fangen wir vorher noch an. Wir waren gerade beim Papa, aber wir dürfen nicht vergessen. Der Papa ist jetzt ein bisschen ein Querkopf, aber was hat denn, was, wie ist denn die Mama? Wie hatten die das mitgemacht, die Entwicklung?
Die Mama ist eigentlich mit dem Papa damals gekommen. Also von, war Lehrerin auch. Und sie haben sich zusammen entschieden, eigentlich das zu machen. Also es war von denen eigentlich war es so ein gemeinsames Projekt von beiden. Und das, sie haben sich auch immer, glaube ich, sind gegenseitig sehr stark gestärkt. Das ist natürlich immer was Schönes, wenn ein Partner hast, der was mit dir das macht und sich da durchkämpft. Dann fühlst du dich nicht allein auf alle Fälle. Und ich glaube, sie haben sich einfach super ergänzt. Mama hat gewisse Sachen gut kennen, Papa gut Sachen kennen und da haben sie sich dann einfach gut ausgeglichen und haben sich die Sachen gut aufteilen können. Und auch was die Erziehung der Kinder betrifft, also ich habe drei Geschwister. Oha. Die haben sich das einfach gut aufgeteilt und wir mal mit am Hof aufwachsen können. Es war einfach wunderschön und sie waren trotzdem auch immer für uns da, obwohl sie viel Arbeit gehabt haben. Also sie sollten nebenbei gehen, bis halt mitgegangen Kasen, bis mitgegangen mit Papa in den Stall, bis aufs Felder, bis im Wald gegangen. Also natürlich auch sehr viel lernen können schon in der
Kinder. Aber das Käsethema haben sie schon aufgebaut, ne?
Das Käsethema haben sie schon aufgebaut. Das war nur ganz viel kleiner und improvisierter, wie ich das mache. Ich habe das jetzt ein bisschen professioneller dann alles.
Wann gestartet. Hast du übernommen? Wie lange ist das jetzt her?
Also ich bin von der Schule.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 28.
28, ja.
Bin damals 20 mit der Matura fertig geworden, aber haben wir Zeit gelassen. bin dann ein Jahr Zivildienst gegangen, Rotkreuz, und dann bin ich eigentlich langsam daheim eingewachsen, habe das versucht daheim zu machen, immer ein bisschen mehr, war dann immer zwischendurch wieder weg, war mir jetzt immer wieder weggezogen, weil ich doch jung war und noch andere Sachen wollte, und viel gereist auch. Und dann wollte ich das eine Zeit lang auch mit meinem Bruder machen, also mein ältesten Bruder, das ist der Thomas, dann ist der Florian, dann bin ich und dann ist eine kleine Schwester. Und das haben wir ein Jahr lang versucht. Das war genau in der Bauphase, wo wir die Käserei eben gebaut haben. Das war ein sehr stressiges Jahr.
Aber die Umbauentscheidung hast du schon du?
Ich war eigentlich schon initiiert. Vorher entschieden, dass ich das machen will, ja. Und er ist von Spanien, hat in Spanien studiert, 5 Jahre, hat dann einen Bachelor gemacht in Anthropologie. Ist dann, hat auch nicht gewusst wirklich wohin in der Welt. Und dann haben wir gesagt, ja, probieren wir es zusammen zu machen. Wir sind mal draufgekommen, wenn drei so Dickköpfe aufeinander treffen und
war der dritte, der Papa noch,
oder? Genau, der Papa noch uns ein Projekt machen. Da waren halt, wir haben auch sehr viele Gespräche gehabt, immer wieder versucht, das Gespräch zu suchen, mit Mediation eine Begleitung zu machen. Da war mein Bruder sehr stark dahinter, dass wir es machen. Haben wir sehr viel versucht, aber schlussendlich haben wir dann gemerkt, es hat ein bisschen einen Clinch in die Familie reingebracht. Und dann haben wir irgendwann entschieden, so, Thomas, wir müssen es lassen, und ich habe immer schon gesagt, ich werde es allein auch machen, den Hof, aber er hat immer gesagt, wenn nur zu zweit, allein wollte er das nicht machen. Und dann haben wir irgendwann dann entschieden, oder haben wir gesagt, wir müssen das lassen, weil wir werden da nicht auf einen grünen Punkt kommen, weil man gemerkt, wir haben oft einen Machtkampf auch zwischen uns gehabt, ein bisschen.
Das ist klar, das ist ja schwierig. Jeder wird so seine Vorstellungen haben, wie es ist. Und im Endeffekt.
Wir haben versucht, das Gespräch zu suchen, so wie du das auch sagst, aber es ist trotzdem nicht immer leicht, auch wenn man es versucht.
Okay, das Reden kommen die Leute zusammen, aber wie sagt man, let's agree to disagree, hin und wieder gibt es ja keine Lösung für gewisse Sachen.
Ja, genau. Ja.
Das heißt, du hast dann schon quasi diese Umbauentscheidung mit angestoßen und das Ganze vorangetrieben. Und dann ist das irgendwie auf welcher Basis? Oder warum hast du gedacht, das geht? Wie hast du das gespielt oder wie habt ihr gespielt? Das ist der Weg und den müssen wir gehen.
Also ich habe einfach gemerkt, meine Eltern haben da echt schon einen gewissen Ruf aufgebaut gehabt, was mein Papa auch schon gemacht hat.
Also man hat euch schon kennt.
Genau, man hat uns schon gewissermaßen gekannt. Hat er immer wieder Führungen gemacht, er war ein Vorreiter in vielen Sachen, was er gemacht hat.
Ein anderer? Also Energie oder?
Energietechnisch Käserei, aber es hat es halt nie gegeben in der Größe. Viele andere Bauern sind auf Betrieben, haben sich Exkursionen gemacht, haben das dort zum Beispiel angeschaut. Und auch in der Schule war das immer schon so. Für mich, wenn ich das in der Landwirtschaftsschule mitgekriegt habe, wie andere gedacht haben und was ich da auch gelernt habe teilweise, und der Papa gesehen habe, wie der es daheim macht, da habe ich das alles schon sehr hinterfragt, auch was du da in der Ausbildung kriegst, mitkriegst und wie du das eigentlich machen sollst, was du in die Kirche futtern sollst und in welche Richtung das geht, wohin du eigentlich das Geld da schiebst. Mhm. Das schiebst du woanders hin, aber du hast nicht mehr viel davon selber, wenn du das so machst, wie du das in der Ausbildung mhm. lernst. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, viel ist einfach Marketing, da ist einfach ein großer Sprung drinnen, wenn ich jetzt dann das Milch verkaufe oder die Molkerei das produziert mhm. und dann weiterverkauft und in der Vermarktung, dass ja. da einfach nochmal großes Geld drin ist.
Wo hast du das gelernt? Oder wo ist dir das untergekommen?
Das habe ich selber
nicht. Also das war jetzt nicht in der Ausbildung?
Das habe ich einfach daheim mitgekriegt, einfach, mhm. weil ich daheim gesehen habe, wie sie das gemacht haben und in der Ausbildung habe ich eben das andere gehört und einfach mitgekriegt, dass immer mehr Bauern in der Größe fast nicht mehr überlebensfähig sind. Und dann habe ich mir entschieden, wenn ich das mache, mhm. habe ich mir gedacht, dann muss ich mir irgendeine Sparte suchen, wo das auch funktioniert, wo ja dann
aber die Sparte war ja schon festgelegt, oder? Die
Sparte war halt festgelegt. Ja, ja. Und dann habe ich mir halt entschieden, das Gebäude auch zu gestalten. Also versucht dann auch wirklich den Schritt zu machen, was meine Eltern schon vorgelebt haben, noch einmal in die Zukunft zu denken. Was, mhm. was wird in Zukunft Landwirtschaft eigentlich bedeuten? In welche Richtung soll es meiner Meinung nach gehen?
Ja. Und wohin geht's?
Und das ist, vor allem ist es darum gegangen, dass man merkt, dass in Nachhaltigkeit, was einfach immer größer wird. Die Leute wird immer wichtig. Vor allem meiner Meinung nach kommt das mittlerweile von der Stadt. Das große Thema ist einfach Nachhaltigkeit, regional. Das Werte ist zurzeit ein großer Boom und vor allem einfach die Umwelt schonend zu arbeiten. Mhm. Und dann habe ich mir einfach gedacht, wie kann man das am besten umzusetzen? Und ich habe das auch versucht, damals mit meinen Eltern da am besten in Gebäude einer zu kriegen. Also ich habe da
beschreibe mal ein bisschen das Gebäude, genau. Vielleicht, was euch da überlebt.
Genau, hat, wir sind mal, also es fängt schon einmal an, wenn man da einer geht, sieht man da wirklich nur Fichte und Lärche, die Holzarten. Wir haben versucht, wirklich nur die Holzarten, regional wachsen zu kriegen. Wir haben auch versucht, wirklich regionale Firmen, großteils was gegangen ist, mit regionalen Firmen
das gestimmt. War das einfach oder habt ihr da kämpfen müssen, dass das eigentlich
war? War großteils eigentlich einfach. Das Einzige, was war der Keller, das ist ein Gewölbekeller, das ist halt eine eigene Baukunst. Also, was nicht mehr viele Firmen da bei uns können. Also da haben wir aus Niederösterreich eine Spezialfirma reingeholt, die was uns den gemacht hat. Mhm. Und der Keller ist zum Beispiel auch eigentlich das, ja, der, wie soll man sagen?
Das Herzstück.
Das Herzstück, genau. Ja. Ja, das Herzstück vom Gebäude ist also wirklich ein Naturkeller. Also der ist
ja ausschlaggebend dann auch für die Käsereifung
wahrscheinlich. Genau, für die Käsereifung. Dann. Also der arbeitet in sich, ist komplett ohne Klimatisierung, 1,5 Meter unter der Erde, komplett atemfrei, noch links und rechts, kein Plastik, kein Zement. Wirklich, wie sie es früher mit Kalkputz gemacht haben. Weil der arbeitet für mich selber. Und da habe ich keine laufenden Kosten. Natürlich habe ich einmal am Anfang höhere Kosten gehabt, keine laufenden
Spezialfirma
Kosten.
Spezialfirma natürlich,
aber auch keine laufenden Kosten. Und das habe ich einfach versucht, so gut wie möglich da reinzubringen in das Gebäude und auch, was draußen betrifft, aus dem, was wir da haben. Einfach nachzudenken, versucht nachzudenken, was haben wir da? Ich muss es nicht irgendwo herholen. Ich habe da einen gewissen Rohstoff vorhanden, habe da gewisse Potenzial vorhanden. Mhm. Und wie schaffe ich das jetzt am besten umzusetzen und da was auszukriegen? Und dadurch meine Eltern irgendwie schon eine gewisse Vorgabe gehabt haben und ich da schon sehr viel gesehen habe, wie das funktioniert, habe das nochmal versucht, alles zu verfeinern. Und das ist gegangen von der Heizung, also wie ein Gaskessel mit der Hackschnitzelanlage verbunden, damit, weil einfach die andere Variante wäre mit Strom zu gewesen. Strom ist eine sehr ineffiziente Methode, Wärme zu erzeugen. Und das Gebäude, allein die Planungsphase hat über 3 Jahre. Wir haben die
drei Jahre
im Garten, da haben wir die ganze Käserei aufgebaut gehabt, die Gehwege durchgegangen. Also es war wirklich ein sehr durchdacht, das Ganze, wie die Milch, wovon abläuft, die Gehwege sind, wo die Milch hinkommt und das, wie
immer. Im Garten quasi im Kleinen aufgebaut oder in
Ordnung? In Originalgröße, genau. In Originalgröße aufgebaut, haben wir überlegt, weil meine Eltern schon ewig lange gekäst haben, wie geht man, wo schiebt man da was, wo bin ich mal im Weg und so weiter.
Das erinnert mich an den 5, wo die McDonalds gründet, die haben das auch auf der Wiesn irgendwie da so aufzeichnet gehabt.
Genau, stimmt, ja, die haben das
auch so. Das habt ihr auch so gemacht, ja?
Ja, okay, ja, ja. Weil einfach immer damals gedacht, jeden Schritt, was ich da zu viel mache, den mache ich mein Leben lang zu viel. Und für mich war das damals schon eine große Investition. Ich war da 23, 24 Jahre alt und dann investierst du schon anständig und dann war für mich schon wichtig, dass das
da ein Hand und Fuß hängst hat. Da hängst du dann auch privat drin, ne?
Genau, du hängst privat drin, da bist du dann voll drin. Es war eine große Entscheidung damals, das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, ja. Was für eine Entscheidung das eigentlich war.
Das ist oft besser, wenn du das erst nachher merkst,
genau,
als
du das vorher weg. So ist es, ja, so ist es. Ich mach das nicht, weil was da Arbeit ist und wie viel Energie du reinsteckst und bis du dann das alles in Laufen kommt und da, ja, du kommst schon immer wieder auf den Punkt und sagst, war das der richtige Weg oder hätte ich doch einfach irgendwas anders machen sollen? Ja. Das war schon oft.
Und die Käserei selber habt ihr aus Schaukäserei gemacht, oder?
Das ist, oder war schaut das, ein bisschen so aus. Das war nicht der Gedanke. Ich wollte da viel Licht an. Für mich war das andere Thema auch noch, auf meinem Arbeitsplatz will ich mich auch wohlfühlen. Ja. Also ich will jetzt nicht nur da was bauen, wo ich einfach nur Zweck erfüllt, ich will da schon einen Wohlfühlfaktor einbringen.
Ah, das war eher für die?
Genau, grundsätzlich war es mal für mich, aber jetzt hat es dann mittlerweile ist es schon ein bisschen in die Richtung warm, weil ich einfach durch weil es das Gebäude halt einfach seinen Eindruck hinterlässt, so ein grünes Dach und man sieht es und das ist jetzt, aber allein das Gebäude war dann auch irgendwie schon eine Marketing-Sache für mich und du merkst, dass das sehr schnell umgesprochen hat. Und dann ist es ein bisschen zu Schaukäserei geworden mittlerweile. Mittlerweile mache ich auch Führungen da, Slowfood-Erlebnisse auch, wo die Leute mit mir
mitkäsen. Eigentlich auch Slowfood-Thema, gell?
Genau, großes Thema, war für mich eine große Hilfe auch in meiner Zeit. Und dann hat sich das so entwickelt.
Okay, ja. Aber die Leute ist jetzt nicht sehen wie so ein Podcast, ne? Das ist ja eine Seite, komplette Front ist closed.
Genau.
Hat das für die, also der drin arbeitet, dem bringt es ein Licht. Der da draußen steht, kann reinschauen. Das war zwar am Anfang nicht beabsichtigt, aber ist ein netter Nebeneffekt. Ne?
Genau.
So ja? Steht da schon eine Bank draußen, kann man viel nicht lesen. Ja, stimmt. Hat das sonst auch eine Funktion, dass das so offen ist?
Es hat noch die Funktion einfach UV-Licht. Wenn ich UV-Licht reinbringe in die Käserei, ist einer der größten Keimtäter. Da brauche ich dann
das heißt der Zusatz.
Genau, da brauche ich dann auch weniger Putzmittel. Also Schimmelbildung wird in UV-Licht, im Sonnenlicht nie sein. Und Käserei ist natürlich auch immer ein großer Thema. Schimmelbildung und Desinfizieren ist ein Lebensmittel, wenn ich da arbeite. Und dadurch, dass ich das einfach noch hell gestaltet habe, ist das noch ein zusätzlicher Effekt, ja.
Ja, du hast ja vorher gesagt, du willst keinen Schritt umsonst machen und hast vorher gesagt, du möchtest da selber Freizeit auch noch haben. Ne?
Ja,
und du möchtest da ein bisschen ein Leben nehmen daheim. Ich stelle Ihnen zumindest alle Landwirte die Frage, was heißt für die Freizeit? Und ich finde es jetzt ganz interessant, dass ich jetzt einmal quasi einen Jungen da habe, der jetzt den Hof übernommen hat, frisch. Was heißt frisch? Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, gell? Wie sieht die junge Generation das? Weil du repräsentierst dich jetzt ein bisschen, huckst da so wie ich, mit dem Kapperl und Ding. Du schaust jetzt nicht so aus wie der klassische Landwirt, wie man es denn so vorstellt, sondern eher schon so aus der New Generation. Ja,
genau.
Du sagst, Freizeit ist da wichtig. Erzähl mal ein bisschen, warum oder wie siehst du es? Oder?
Ja, ein großes Ding, was ich da vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, wir im Winter haben wir saisonale Abkalbung. Das bedeutet, bei uns kriegen alle Kühe die Kälber zur gleichen Zeit. Mhm. Und die Kuh gibt dir nur 10 Monate im Jahr Milch. Und das heißt, ihr habt da 2 bis 3 Monate Pause, wo nichts gekäst und nichts gemolken wird. Das ist bei uns die Winterzeit, das ist die Dezember, Jänner, Februar. Mhm. Also jetzt habe ich noch gut 2,5 Monate zum Käsen, dann fängt wieder mein Urlaub an. Und da ist bei uns dann nur in der Früh eine halbe Stunde im Stall Arbeit und am Abend eine halbe Stunde im Stall Arbeit, ein paar Kleinigkeiten rundum. Mhm. Aber da habe ich mehr Erholungszeit. Also
wirklich eine zusammenhängende Zeit von 2 bis 3 Monaten über den Winter, wo du...
Genau, ja.
Du musst aber da sein, ne? Du hast in der Früh die Arbeit,
Abend... Ja, ich habe da kurz mit Papa, es war so vor 2 Jahren, war ich 3 Monate in Neuseeland, habe da mir eine Reise gegönnt, habe mir ein Auto gekauft, das Land durchschaut, allein unterwegs. Letztes Jahr war ich in Mittelamerika mit einem Freund einen Monat. Ja. Meine Eltern waren da eine Zeit lang dann einen Monat weg. Also da kann ich mir dann einteilen und sagen, Papa, bist du da? Kannst du das eine Zeit lang machen? Kann ich einmal weg von daheim. Und das ist mir einfach wichtig, weil ich bin schon sehr gern da, ich mache das schon sehr gern da, aber wenn du da mit deinen Eltern lebst, zurzeit habe ich auch keine Partnerin und dann irgendwann wird das schon sehr eintönig und du suchst auch die Abwechslung ein bisschen und die braucht da ein bisschen einfach außen und du kriegst so viel neuen Input und du bringst das wieder mit heim und kannst daheim ein bisschen Sachen anders gestalten, weil du wieder neu siehst und versuchst dann von draußen ein paar Sachen was mitzunehmen, was dir vielleicht gefallen und denkst, das kann ich daheim ein bisschen involvieren. Von alle Sparten geht das von
euch. Das heißt, ihr habt das eigentlich relativ gut einteilt. Zum einen hast du ein Geschäft, das irgendwie wirklich eine Pause ermöglicht.
Genau.
Also vor der Hauptarbeit her. Zum anderen hast du auch die Family, die noch aktiv mitarbeiten kann. Du musst euch dann gegenseitiger unterstützt oder sowas. Ja. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem landwirtschaftlichen Konzept, aber du hast es aber auch so, ihr hättet es auch anders einrichten können, ne? Sodass das nicht saisonal abgehalten, hast du, glaube ich, gesagt. Gell?
Saisonal abgehalten.
Könnte man wahrscheinlich anders auch machen, ne? Dass du es rund ums Jahr produzierst.
Genau, die Möglichkeit gibt es auch nicht. Nur dass natürlich auch deine Fixabnehmer, wenn ich habe 11 Hotels, die was mir abnehmen, eine Zeit lang gibt es halt nichts. Also
was heißt, es gibt nichts? Weil so ein Käse ist ja eigentlich lagerfähig.
Ja, der Bergkäse, bei dem komme ich fast drüber, sozusagen. Aber dann habe ich noch den Camembert und den Schnittkäse.
Camembert, gell?
Ja, den Namen Camembert, ja. Und der geht halt nicht drüber.
Camembert hat nicht so lange?
Nein, der haltet man maximal nach der Reifung an, am Monat. Also,
okay.
Der geht nicht. Also Rohmilchkäse, so wie ihn produziert. Ja. Also, es geht das schon. Müssen
wir nachher unbedingt nur klären, was der Unterschied ist.
Ne? Ja. Geht schon mit gewisser Zusatzstufe, dass das alles länger haltbar macht, aber das ist dann wieder ein anderer Käse natürlich. Und mir war wichtig, auf Qualität zu gehen und nicht auf Massenprodukt und nicht mit einer Molkerei kann ich nicht mithalten von der Masse und vom Preis her und deswegen muss ich auch auf Qualität gehen, das ist einfach eine Sache.
Was genau, du hast den Preis auch gesagt.
Genau, dass ich einfach einen guten Preis auch habe und mit dem leben kann. Es ist nicht der gleiche Preis wie ein Sparkäse, was du kaufst, natürlich. Ja.
Du tust ja Radl fahren, gell?
Ich tue auch ab und zu
ein bisschen Radl. Ich hatte gesagt, oder? Warst du nicht einmal radeltechnischer sportlich auch unterwegs oder sowas?
Nein, schon sportlich auch viel, aber Radl jetzt nicht unbedingt. Skilehrer habe ich im Winter.
Ah, Skilehrer?
Genau, Skilehrer war ich viel, aber...
So nebenbei, was man halt so tut in der Region.
Da in den Alpen sozusagen. Er war in der Schulzeit ein guter Nebenverdienst.
Ob mir jetzt wahrscheinlich das Kappel, ob mir jetzt irgendwie aufs Radl fahren, Fruchtfragen, wie was leichtes, gell? Das heißt, wo hast du Käse machen gelernt? Damals in der Schule oder jetzt über die Eltern im Laufe der Zeit?
Nein,
in der
Schule wäre die Möglichkeit gewesen, ja.
Da hast du es nicht gemacht.
Da hat es mich nicht interessiert. Da hat es mich nicht interessiert super, damals, ja. Dann habe ich eigentlich sehr viel von meinen Eltern gelernt. Und dann, wo das Gebäude jetzt fertig geworden ist, dann habe ich schon gemerkt, weiß, wie Käse machen geht, aber wenn ich jetzt einen Fehler drin habe, weiß ich nicht wirklich, wo der Fehler entstanden ist. Und zurzeit besuche ich eine Ausbildung in Deutschland, nähe Bodensee ist das da, die geht über den Winter immer 8 Wochen insgesamt.
Da, wo du Zeit hast, ne?
Genau, 8 Wochen insgesamt, heuer noch 4 Wochen, letztes Jahr waren 4 Wochen, wo es einfach wirklich um die Theorie geht und wo ich sehr viel lerne, aber jetzt, weil ich mir einfach gemerkt habe, wenn ich mich mit den Käse weiter beschäftigen, dann will ich einfach auskennen, das gibt mir eine gewisse Sicherheit noch, wenn ich jetzt ein Problem habe und dann auch wirklich reagieren kann und nicht probieren muss. Und schon wirklich reagieren kann und weiß, was ich mache und nicht einfach auf gut Klick mache.
Wie ist denn jetzt eigentlich die richtige Berufsbezeichnung? Käser? Oder?
Ich glaube, für das, was ich da mache, gibt es nicht wirklich Berufsbezeichnung. Viele sagen zu mir Käsemeister, aber
Käsemeister,
ich sage immer, Titel habe ich eigentlich nie erworben, aber vielleicht nehme ich ihn einfach irgendwann an.
Aber du bist ständig in Weiter.
Eigentlich bin ich Landwirt. Würde ich sagen, grundsätzlich ist mein Status Landwirt, aber ja. Landwirt ist so weit definiert eigentlich, genau.
Wir lesen es auch diskutiert, wann sagt man Landwirt, wann sagt man Viehwirt.
Es geht da schon ein bisschen in die Kleinindustrie, wenn du sagst, wenn du es so machst, bist ein bisschen ein Wirt.
Was dann, du hast jetzt Industrie gesagt?
Ja, Industrie, aber bist wie ein, du machst, das ist ein negativer Begriff oft, ja. Weil du machst schon, dass es irgendwie
du automatisierst halt auch ein bisschen, ne? Du schaust, dass die Prozesse...
Technik, versuchst halt so viel... eine gute Kombi versuche ich zu benutzen, was Technik und was auch noch erträglich ist, was das Produkt dann betrifft. Weil wenn man mit zu viel Technik arbeitet, zerstört man auch einen gewissen Teil des
Produkts. Ist viel Technik da drinnen?
Nein, gar nicht so viel. Wir versuchen schon möglichst viel einfach mit manuell zu arbeiten. Also die Milch zum Beispiel versuchen so wenig wie möglich zu pumpen, weil jeder Pumpvorgang bei der Milch ist zum Beispiel eine Beleidigung für die Milch. Die Fettzellen sind die größten Teile der Milch. Die werden, wenn sie einmal gekühlt ist, die Milch, die werden dann zerstört, wenn ich sie pumpe zum Beispiel. Und wir versuchen alles mit Gefälle. Also bei uns wird dann der Tank hochgehoben, deswegen ist auch da eine Stufe im Gebäude und dann wird die Milch reingelassen im Kessel. Genau, das ist also wirklich schon versucht, so viel wie möglich in die Richtung.
Deswegen 3 Jahre Planungsphase, nicht mit Aufbau im Garten.
Genau. Und dann einfach, weil da drinnen haben wir da die Stufe eingebaut, weil da wir das auch dann ablassen haben können, weil die andere Möglichkeit wäre wieder außer pumpen oder mit der Hand. Und dann haben wir versucht einfach, die Natur sozusagen, die Anziehungskraft zu nutzen, blöd gesagt, in vielen Sachen auch das noch so gut wie möglich zu nutzen. In gewissen Sachen sagst du dann schon, arbeitsmäßig kann ich nicht alles machen, weil eine gewisse Erleichterung sind die Maschinen schon. Und da habe ich versucht, einfach einen guten Mittelweg zu finden, was maschinell betrifft und was jetzt Handarbeit betrifft. Mhm. Weil im Käsekeller zum Beispiel, wenn ich mit Rotschmiere arbeite, so wie ich arbeite, sind Mikroorganismen, die was die Oberfläche dann bedeckt. Da bin ich jeden Tag beim Putzen. Und da hätte ich natürlich anders auch machen können und hätte sagen können, ich wachse den Käse ein oder was, oder gibt was ich für Möglichkeiten noch, aber das ist dann wieder einfach ein anderer Geschmack vom Käse. Und da habe ich dann einfach, bin ich jeden Tag natürlich im Keller drin. Jetzt habe ich einen Praktikant, der ist sehr viel im Keller jetzt eingeteilt, weil wenn ich im ganzen Jahr da drin stehe, irgendwann magst du nicht jeden Tag da drin stehen.
Ja. Steht man da lang drin im Keller, oder?
Ja, 2 Stunden am Tag schon. Ja. Und das jeden Tag, das ist schon ein bisschen Arbeit. Ja.
7 Tage die Woche?
Ja, 7 Tage die Woche.
7 Tage die Woche, also Käse kennt kein Wochenende.
Käse, Kühe kennen kein Wochenende, das stimmt. Ja. Der Landwirt auch nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich versuche es mir ein bisschen zu schaffen am Wochenende, weil jetzt Käse drei, viermal schaffe ich es zurzeit zu käsen in der Woche. Mhm. Ich will es noch ein bisschen erhöhen, weil ich das Gebäude einfach ausnutzen will. Mhm. Und Wochenende sage ich immer, da wird nicht gekäst, da habe ich jetzt frei. Also da habe ich die Möglichkeit noch, die Milch und die Kärntnermilch abzuliefern.
Mhm. Und das heißt, du nur Milchüberschuss aktuell.
Genau, ich verarbeite nicht einmal die ganze Milch, was ich habe. Ja, zukünftig
ist aber Ziel, dass du die ganze Milch verkäst.
Ja. Aber da werde ich zukünftig dann wenn anstellen, dass irgendwann will ich ja meine Eltern ganz aus dem Betrieb auserkriegen. Mhm. Weil ich merke, das ist der größte Konfliktpunkt und mit dem, was ich mir immer am schwersten tue, sind einfach meine Eltern.
Ja, ich verstehe es, das ist die Geschichte, das hört man immer. Es ist ja, das ist auch das Spannende, was uns auch bei Bauer-Typ-People interessiert, oder mich zumindest. Es fällt halt Familie und Arbeitskollegen sind auch dasselbe. Ne? Und Arbeitsplatz und Wohnort ist auch an derselbe Ort. Und du hörst es halt auch immer. Es ist halt verständlich, dass du kannst du nicht immer bei allem einig sein. Und dann fliegen halt einmal die Fetzen und das Blöde ist, du kannst halt daheim auch nicht so richtig aus dem Weg gehen. Nicht?
Du kannst nicht so richtig aus dem Weg gehen. Ja, genau. Und du merkst halt, wenn so wie meine Geschwister dann heimkommen und dass die ganz andere Beziehung haben zu meinen Eltern, wie ich mittlerweile habe, nicht?
Ja, also weil Weg, du bist...
Mein Heim, reden und du, bei mir geht es halt viel um Arbeit, wenn ich mit Papa rede. Mhm. Und irgendwie will ich das zukünftig nicht mehr so haben, dass es mit Papa nicht immer nur mit Arbeit geht. Ich will zu ihnen einfach eine normale Beziehung aufbauen, wirklich so... Mhm. Wo es dann einfach auf Augenhöhe und nicht, aber wo es nicht umgeht, ist es heuerinnen, ist das erledigt, ist das erledigt. Ja. Du wacht immer das innerliche Kind von mir dann auf, wo du dich immer irgendwie rechtfertigen musst, habe ich das gemacht, habe ich nicht gemacht.
Ja. Aus der Kiste kommst du
nicht raus. Sehr schwierig, ja. Deswegen ist mein Ziel, einfach versuchen, dann Papa und Mama da wirklich aus dem
Betrieb. Und wie steht der Papa und die Mama zum Locker lassen?
Mama geht's sehr gut. Ja.
Papa hängt da, oder?
Ja, es ist für ihn auch ein Lebensprojekt. Das ist das Baby. Für ihn auch ein Lebensprojekt gewesen, hat das aufgebaut, hat das jetzt seinen Sohn dann übergeben. Ich kann es verstehen, dass es wartet, nicht? Ja, für mich hat's auch immer wieder Gespräche und ab und zu kracht's auch wieder wirklich, wo wir beide laut werden dann, aber er ist einer.
Bitte. Erstens, wir sind zu weit weg, das ist ja eh keiner. Genau. Und zweitens, man braucht's sehr hin und wieder.
Das ist, glaube ich, normal, es ist überall. Wenn einer das,
wenn man streiten,
wenn einer sagt, das ist bei ihm nicht so, dann glaube ich ihn einfach nicht, weil wenn du mit den Eltern zusammenarbeitest und alles gut geht, dann, ja, Respekt.
Aber jetzt hast du nicht schon 28 bist, 24 gebaut, also 4 Jahre bist du das jetzt eh schon, oder? Der Hofnachfolger, oder?
Ja, übernehmen du eigentlich erst heim im Winter.
Ach so.
Gepachtet habe ich es mittlerweile, weil einfach das war eine sehr kurzfristige Entscheidung, einfach dann eine finanzielle, einfach weil ich andere Förderung gekriegt habe als Jungbauer, wenn wir das gebaut haben. Aber eigentlich so...
Was heißt denn dann eigentlich übernehmen? Was ist der formale Akt des Übernehmens? Ist es dann ein Handschlag? Ist es eine Unterschrift? Oder
da geht es halt dann einfach wirklich, dass der Betrieb und alles auf meinen Namen läuft.
Das ist wirklich dann das Umschreiben
selber? Genau, das Umschreiben eigentlich.
Genau. Und das... Aber das
im Kopf ist es schon umgeschrieben.
Im Kopf ist es schon umgeschrieben, aber... Im Kopf
ist es schon fast als umgeschrieben. Natürlich wird es noch einmal ein bisschen einen Unterschied machen. Damals, wo ich gepachtet habe, habe ich auch gedacht... Es war so schnell eigentlich, weil es braucht ist nur so ein kleiner Vertrag, eigentlich, es geht sehr einfach. Für mich war es kein großes Ding damals irgendwie, aber beim Papa habe ich schon gemerkt, irgendwie auf einmal, wo sein Name noch verschwunden ist, dass er sich schon
ein
bisschen schwierig getan hat mit dem Ganzen. Und dann auch, ich versucht hat, mich immer da ein bisschen mehr eine zu tun, Sachen zu machen sollen, was ich eigentlich noch gar nicht machen wollte damals. Ja. Aber irgendwann bin ich draufgekommen, jetzt muss ich langsam, nicht? Jetzt ist es irgendwie dann meins. Ja. 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 Muss ich die Verantwortung übernehmen. Und ja, da bin ich dann immer mehr eingewachsen und mittlerweile ist es sehr stark. Und heuer im Winter wollen wir das dann endlich beenden, weil wir da haben auch Zeit, da können wir das in Ruhe angehen und wenn wir die Übergabe schlussendlich dann machen. Und dann ist es eigentlich erst meins. Gut, noch gehört eigentlich nicht viel mehr. Ne? Aber es ist halt dann, das ist ein bisschen was Schriftliches, aber es hat trotzdem auch noch einmal irgendeine Bedeutung. Wenn man, das kann man nicht abstreiten. Ne?
Ja, sicher. Naja, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, einfach mal auf euer eigentliches Produkt überzuleiten oder generell auf die Käseherstellung. Ja, was quasi jetzt deine Kerntätigkeit ist.
Eigentlich meine Kerntätigkeit, ja. Genau.
Vielleicht magst du uns mal, ich finde es nämlich auch extrem spannend, weil ich habe nämlich auch Nüsse, Ahnung, okay, von Käse machen. Also ich habe immer wieder, ich bin zwar gelernter Koch, nur ich habe oft da, glaube ich, auch nicht aufgepasst. Erklär mir mal ein bisschen, auf was so die Grundbegriffe sind oder die Grundkäsearten oder wie würdest du das jetzt einem 13-jährigen Kind oder mir mit 40 erklären, dass ich es noch einmal wirklich verstanden habe?
Im Grunde würde ich es gern so erklären. Also Käse ist ja, wenn man jetzt die Milch hernimmt, weil an die Milch, wenn man merkt, denkt, am Anfang waren das alles Gräser und Kräuter, was auf der Wiesen draußen gewachsen ist, das haben wir alle oft versucht einzubringen, zum Beispiel mit denen.
Die hängen da.
Genau, hängen da Kopf über.
Genau.
Über mir eigentlich gerade. Das ist eigentlich der Ursprung von der Milch. Die Kuh frisst das, isst das und macht dann in ihren Körper durch chemische, biologische Prozesse, wird es irgendwann zur Milch. Diese Milch kriege ich dann da, eigentlich frische, schöne, weiße Milch.
Aber es ist nur eure eigene Milch, oder?
Nur unsere eigene Milch, genau. Milchqualität ist eine große Rolle, auch wenn man Rohmilchkäse macht. Also man muss wirklich wissen, welche Qualität ich da habe. Also wir haben versucht, einmal von einem Nachbar Käse zu nehmen, der was auch Heumilch macht
und
biologisch macht. Aber dann ist der Käse ein Luftballon geworden, weil er einfach andere Mikroorganismen an uns selber gearbeitet hat. Dann wird er einfach ein Luftballon, wenn ich...
Da reden wir aber vom Bio-Rohmilchkäse, wo du diese Effekte wahrscheinlich alle noch drinnen hast, oder?
Genau. Es war beides Bio-Rohmilchkäse.
Ja?
Beides war Bio-Rohmilchkäse. Ja. Aber wenn du hygienisch einfach nicht sauber arbeitest, dann kann es schon sein, wenn das Futter nicht passt, wenn die Futterqualität nicht passt, wenn bei Erde auf der Zitze ist und du reinigst die nicht sauber. Also musst du wirklich von Anfang bis Ende, wenn du so ein Produkt erzeugen willst, wie mich, voll dahinter sein und höchste Qualität erliefern. Also es ist...
Käse so ein sensibles Produkt?
Rohmilchkäse ist ein sehr sensibles Produkt. Also du kannst dann durch Pasteurisierung tötest du dir eigentlich alles, was in der Milch erzaubert, was die Kärntner Milch oder die Molkereiner machen, du kümmst das Produkt und dann wird da mal, weil die müssen das auch machen, ich krieg von so vielen verschiedenen Bauern so viel verschiedene Milch, dann wird das einmal auf Null gestellt sozusagen.
Wie funktioniert das Pasteurisieren ganz gut?
Auf 75 Grad erhitzt, 10 Minuten und dann ist das also alles tot sozusagen,
also die Mikroorganismen.
Mikroorganismen in der Milch ist. Es wird alles abgetötet. Und dann starten die mit denen Mikroorganismen, was die denken, was gut
ist. Und dann geben die an Standard-Mikroorganismen rein, für alle gleich.
Nicht für alle gleich, je nachdem, welchen Käse ich mache.
Ja, schon, aber erst tue ich mal alles neutralisieren.
Genau.
Und dann gebe ich erst die Mikroorganismen auf die neutrale Milch mehr oder weniger drauf, damit ich dann in Richtung Käse komme.
Genau.
Und Bio-Rohmilchkäse ist jetzt, da ist ja alles noch drin.
Genau, also ich habe wirklich die Rohmilch, ich habe wirklich die lebendigen Bakterien, die natürlichen Bakterien, was da drinnen sind.
Okay.
Aber was die Kuh jetzt hat.
Ich glaube, das haben viele noch nicht gewusst. Also ich habe es nicht gewusst.
Das wissen viele nicht, das wissen sehr viele.
Aber das macht ja den Unterschied.
Das heißt, genau, das macht eigentlich den großen Unterschied eigentlich aus. Das, was das Kalb braucht und was wir eigentlich schon seit, wie lange es trinken wir jetzt schon Milch? Über hunderte Jahre, keine Ahnung. Der menschliche Körper hat sich auch an das gewöhnt, weil er Mikroorganismen in der Milch sind und die zu verarbeiten. Natürlich, und mit denen versuche ich dann weiterzuarbeiten. Also ich gebe die dann in den Kessel rein.
Wie erkennst du die, was da drinnen ist?
Ich kann es nicht sagen. Also ich gebe schon noch Kulturen hinzu. Also beim Käse.
Aber du bist nicht neutral. Das heißt, du startest mit dem, was das Produkt von Natur aus, von dem, was gefressen hat, sonst was halt alles drinnen ist, mitbringt.
Genau, die Fütterung ist da zum Beispiel dann auch ein großes Thema. Ich kann keine Silage füttern. Wenn ich Silage fütter, habe ich ganz eine andere Milch. Dann kann ich nicht so einen Käse machen, wie ich mache. Das ist
auch aber du könntest einen Käse machen, nur einen anderen.
Genau, der wird, du kannst andere Käse wieder machen, mit anderen Zusatzstoffen, kannst sehr viel wieder richten, müsstest dann halt wieder ganz andere Sachen hinzumixen, dass der einfach nicht die Blähungen kriegt, weil dann hast du Mikroorganismen, die was dann Gas entwickeln und dann Blähungen und dann können Falschblähungen oder richtige Blähungen, was du eben haben willst.
Das heißt, du hast jetzt also die Bio-Rohmilch als Grundprodukt für deinen Käse. Machst du mit der Bio-Rohmilch noch irgendwas oder ist das direkt, geht das dann direkt in die Käseverarbeitung rein?
Das geht dann direkt in die Käseverarbeitung.
Okay. Also das heißt, die ist jetzt da, die kommt dann, was passiert da? Die Kuh gibt die Milch, die kommt
in dann. Genau, die wird am Abend und in der Früh wird gemolken. Hm? Also die zwei
Rhythmen
nehme ich dann. Das sind bei mir 250 bis 300 Liter Milch.
Jeden Tag zweimal?
Nein, also einmal.
Einmal, also.
Ja, zwei Melkeinheiten sind 250 okay, also bis 300 Liter Milch. Ja. Das kommt dann, wird dann abgekühlt am Abend auf 12 Grad eben. Mhm. Und nur auf 12 Grad, weil ich will schon eine gewisse Vorreifung haben der natürlichen Keime. Also,
zu kühler wird dann, da wird nichts mehr passieren. Dann
wird nichts mehr passieren. Wenn ich die Milch abliefer, muss er sie auf 6 Grad abkühlen.
Okay.
Und
weil die ist auf 12,
weil die ist einfach anders. So. Eine langsame Säuerung findet da eigentlich schon statt in der Milch. Also Mikroorganismen fangen schon leicht an zu arbeiten, weil ich am nächsten Tag kühle die Milch eigentlich gar nicht mehr ab. Da kommt die kuhwarme Milch hinzu zu der restlichen Milch, dann habe ich schon meine 25 Grad.
Das heißt, du hast deinen Rhythmus, ist immer die vom Abend wird gekühlt und die vorher in der Früh kommt dann drauf.
Genau, also es kommt dann alles in einen Tank, dann habe ich 12 Grad in der Früh und dann kommt die noch dazu, dann bin ich bei 22, 23 Grad der Milch.
Okay.
Ja. Spare mal dann auch zum, nicht, brauche ich nicht kühlen, brauche ich nicht wärmen, so viel, ist wieder eine Energiesparsache, kommt dann in den Kessel rein und dann kommt es halt drauf an, welchen Käse ich mache, da gebe ich dann die Mikroorganismen hinzu, die was ich will. Der Käse wird, beim Bergkäse gibt's eine eigene Kultur, das, also einfach,
das ist da, die kommt da schon rein. Das heißt, du hast die Milch, die kommt in den Kessel und dann kommt schon die Kultur
dazu. Dann fangen die ja zu arbeiten. Mit den natürlichen, was schon drin vorhanden sind, fangen die dann an zu
arbeiten. Da ist kein Schritt mehr dazwischen.
Das ist kein Kessel, Schritt,
Kultur.
Genau.
Und dann?
Genau. Dann fängt das an zu arbeiten. Dann wird es erwärmt, auf 32 Grad, was eigentlich
dann. Wie schnell wird das erwärmt? Schnell, langsam gibt's, oder ist das? Wahrscheinlich auch wieder.
Es war ein Grad in zwei Minuten.
So ungefähr.
So soll es erhitzt werden. So
auf 32 Grad.
Auf 32 Grad wird es dann erhitzt. Ja. Und dann kommen eben Lab hinzu.
Ja.
Das wird nur von Kälbermagen, also Labmagen. Kuh hat ja fünf Mägen. Mhm. Und einer davon ist der Labmagen. Und den Labmagen verwandelt das Kalb, also die Milch, wird da verdickt sozusagen, damit sie es dann verdauen kann. Das ist beim Kalb noch der größte Magen, im Laufe der Zeit wird er zum kleinsten Magen, wenn sie halt eben keine Milch mehr trinkt. Und das ist ein Enzym eben, das wird noch von den Magen gewonnen, also ich habe da Flüssigkeit, die was ich bestellen kann natürlich, das kann ich nicht, das muss schon hoch rein hergestellt werden, das kann ich da nicht machen, das müsste Chemiker noch sein.
Ja, wird er vielleicht noch,
Warte mal ab, was noch passiert.
Ja.
Und dann wird es dick. Also es wird so, wie wenn einer oder andere kennt das, wenn ich im Kühlschrank drin die Milch stehen habe, zu lang, dann irgendwann wird es dick. Dann kann ich nicht mehr trinken, weil dann wird die sauer und ich versuche das
eben. Die gerinnt, oder?
Die gerinnt, genau, wird richtig hart.
Ja.
Genau. Ja. Und ich versuche das halt genau mit richtigen pH-Wert, richtiger Temperatur richtig zu steuern, mit den richtigen Mikroorganismen, dass da auch noch der Geschmack passt.
Und da liegt das Geheimnis des Käsemachens schon drinnen, oder? Wie viel nehme ich von dem Mikroorganismus?
Genau, oder? Das ist schon ein großes Thema. Wie viel tue ich von den Mikroorganismen rein, wie viel tue ich von Lab hinein? Das ist dann alles.
Aber da geht es um Mengen, ja?
Genau, Mengen, um Zeit. Muss ich gewisse, der Rummel muss ich halt Zeit lassen. Also ich muss das mehr mit Zeit machen. In der Industrie wird das halt alles so schnell wie möglich
abfertigt. Was heißt Zeit lassen?
Also ich muss, bei mir ist es nicht immer gleich. Im Frühjahr, wenn ich merke, ich habe da anders Futter draußen auf der Weide wie im Herbst, auf der Weide habe, dann säuert die Milch auch anders. Dann muss ich ein bisschen mehr Zeit und braucht im Herbst brauche ich mehr Zeit wie im Frühling zum Beispiel, weil ich einfach andere Mikroorganismen drin habe. Und das sehe ich, da kriege ich ein Gespür langsam davon. Du siehst das halt mit der Zeit, wie weit es ist.
Das Futter auf der Weide wirkt sich nicht nur quasi auf den Geschmack der Milch. Das darf mich mal interessieren, so eine Milchverkostung, ob ich das jemals ausschmecken darf.
Ein Unterschied schmeckt schon, aber du kannst schwierig zuzuordnen.
Aber es wirkt sich auch auf die Zusammensetzung der Milch und du musst dann drauf reagieren mit der Menge
an. Mit der Menge nicht, reagiere ich eher mit der Zeit.
Mit der Zeit.
Mit der Zeit merke ich halt, wenn ich zum Beispiel im Herbst heißt es, da habe ich weniger Säuerungsbakterien, dann säuert man die Milch ein bisschen langsamer. Dann könnte natürlich auch ein bisschen mit der Kultur, das wäre auch eine Möglichkeit, könnte ja mit den Mengen ein bisschen spielen. Ich mache das eher mit der Zeit, dann braucht es halt 10 Minuten zum Beispiel länger, bis das wirklich dick ist. Mhm. Und bis ich dann anfange mit der Hafe das zu schneiden. Dass man
dick heißt im Prinzip, es trennt sich quasi das Feste von der Milch.
Genau, da habe ich das Feste, genau, von der Molke dann. Dann
wird das flüssig ist die Molke, ne?
Flüssig ist die Molke und das ist der Bruch, ist eben das Harte, sagt man. Bruch, sagt man dazu.
Ja. Und was besteht das aus? Das ist
das, was, sind das Eiweiß eigentlich. Das
Eiweiß,
genau,
ne?
Genau.
Also Käse ist Eiweiß. Sozusagen.
Nicht nur, es sind sehr viele Sachen am
Großteil. Eben, ist deswegen ein komplexes Produkt.
Ja, ja, sehr komplexes Produkt eigentlich, ja.
Okay, das schwimmt dann oben, nicht? Auf der
Molke? Das ist noch so eine Masse irgendwie. Ja. Und dann schneide ich das eben mit der Hafe in die verschiedenen Größen, je nachdem, welcher Käse man macht. Das Hafe ist, ja, genau, kann man sich vorstellen, ein bisschen wie ein Hafe. Ja, das ist,
wie so ein Eierschneider.
Ja, wie so ein Eierschneider mit so dünnen Fäden, wo ich halt dann die feste Masse schneide in verschiedene Größen. Also beim Camembert in so würfelgroße Stücke, beim Bergkäse, weil der hat mehr Flüssigkeit drin, da soll mehr Flüssigkeit drin bleiben. Beim Bergkäse ist er Hartkäse. So weniger Flüssigkeit.
Da schneidet man es mehr, oder was?
Du schneidest es kleiner in so Reiskorngröße.
Warum ist dann, bleibt da mehr Flüssigkeit? Weil der Würfel größer ist und im Würfel selber mehr Flüssigkeit gespeichert bleibt, oder? Das heißt, je enger das ihr schneidet, das heißt, ein Parmesan oder ein Bergkäse oder solche.
Genau, die werden ganz klein geschnitten.
Die werden ganz klar. Also das entscheidet da in dem Schritt. Bis dorthin ist jeder Käse.
Ja, sowas geht auch weiter im Prozess dann, weil Bergkäse wird ja gepresst zum Beispiel. Da gebe ich Gewicht drauf, um die Molke wirklich rauszupressen. Beim Camembert gebe ich kein Gewicht drauf, der liegt einfach nur in Eigengewicht und es molkt aus. Und die Molke, der braucht ja noch
einen Tag. Eigengewicht, okay.
Also wenn ich jetzt dann fertig bin, dann Bergkäse erhitze ich dann nur auf 50 Grad zum Beispiel und fisch den dann raus, so mit einem Netz, wie beim Fischen kann man sich das ein bisschen vorstellen, fisch den dann raus und gib dann den unter eine Presse und da kommt dann Gewicht drauf, wird dann immer wieder gewendet, wo halt noch bis nächsten Abend, nächsten Morgen dann, in der Presse liegt und dann kommt ein Salzbad.
Okay, aber das heißt, bis zum Schneiden ist eigentlich jeder Käse noch gleich. Also
andere Kulturen habe ich drin, aber schön schaut das noch sehr gleich aus.
Da genau, die Kultur unterscheidet ein bisschen, aber bis dorthin ist.
Ja, das ist alles noch ganz
gleich. Und dann entscheide mit dem Schneiden, also erst mit der Kultur, welcher Käse, in welche Richtung das geht.
Genau, dann
mit dem Schneiden. Dann mit dem Schneiden.
Ja.
Das heißt, Camembert ist ja, wie nennt man das, ein Weichkäse, nicht?
Weichkäse, Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse sind so die drei. Also,
und drei. Das entscheidet durch Schneiden im Endeffekt. Und Schneiden und durch Pressen und durch
Schneiden, diese mechanischen Verfahren. Und die Temperatur ist auch nochmal ein Unterschied.
Ja.
Weil im Bergkäse erhöht sich zum Beispiel auf 50 Grad, und den Camembert, der wird nur auf 34 Grad. Der Schnittkäse auf.
Aber es passiert alles da danach. Also durch Schneiden, genau, dann durch ein paar, eigentlich mechanische
Sachen. Mechanische Tätigkeiten eigentlich, ja.
Ah, okay, ja. Und welche Sorten hast du jetzt? Was stellst du jetzt her?
Also ich stelle den Bergkäse, das ist eigentlich das größte Produkt, circa, ja, so 70% und die anderen 60%, 40% sind circa Camembert und der Schnittkäse, Hofkäse heißt der bei uns. Der sind noch 20. Ja. Die drei Käsesorten stelle ich her, auf die habe ich mich spezialisiert, sind Rohmilch mit Rotschmiere eigentlich, die was mir dann hinten in den Gewölbekeller.
Genau, da müssen wir dann noch kurz drauf eingehen. Aber vielleicht nochmal zurück, okay, jetzt hast du den Käse geschnitten, jetzt sagen wir mal, du machst einen Bergkäse. Ja? Jetzt hast du das relativ fein geschnitten mit der Hafe.
Ja.
Dann passiert was?
Dann, wenn ich den fein geschnitten habe, dann gebe ich nochmal das Rührwerk rein, sozusagen. Ja. Rühr den.
Frisst nochmal
durch. Und erhitzt den dann auf, weil da habe ich erst die 32 Grad und erhitzt den dann auf 49 Grad Celsius.
Ja.
Das dauert nur mal 30, 35 Minuten. Und nach den 30, 35 Minuten der Erdl.
Schau. Wahrscheinlich will er wissen, wer das Interview
ist. Ja, wahrscheinlich. Sehr voll, sehr negativ.
Ja, das heißt, du erhitzt auf
49 Grad Celsius.
Ja.
Und dann hole ich eben mit dem Netz raus. Also vorher zwei Käse mache ich immer. Also beim Bergkäse sind immer zwei Käse mit jeweils 12 Kilo, haben die circa. Hole ich einmal die Hälfte raus, fahre da wirklich mit so einem Bogen. Das ist, wie kann man das beschreiben? Ja, im Endeffekt nur so ein dünnes Eisending, wo ich das...
Damit du es unterteilst einfach in zwei Hälften.
Damit ich da so ein bisschen Festigkeit habe, um das Netz dann zu ziehen. Mhm. Weil wenn ich nur mit dem Netz reinfahre, das wird man nicht, werde ich nicht durch den Druck.
Okay, ja, ja, ja.
Das fahre ich einmal in der Mitte rein, hole da die Hälfte raus und dann ein zweites Mal nochmal, wo ich ganz durchfahre durch den Kessel. Das ist also eine Halbkugel, der Kessel, wo ich das richtig durchziehen kann.
Ja,
ja. Das Kupferkessel ist das noch, weil das hat dann noch einen kleinen Unterschied. Ja. Und dann kommt er eben unter die Presse.
Dann wieder, also in eine Form geben wahrscheinlich?
Genau, in einer Form, das ist also ein Ring, den was man spannen kann auch.
Ja.
Und also den spanne ich immer wieder am Anfang und dann drehe ich noch 10 Minuten um, muss ich den immer wieder wenden sozusagen in Käse, weil sonst bleibt das durchbicken und das eben, und also eben gleichmäßig ausmalkt.
Aber da ist er schon gepresst, oder? Das ist nach dem Pressen dann, das Drehen.
Im Pressen, na, während
dem Pressen.
Also vorher der Praktikant hat das gerade gemacht, wie du reingekommen bist, also alle 2 Stunden untertags muss ich den jetzt Nachmittag dann immer wenden.
Das und wie lange dauert
das Pressen? Um 12 bin ich circa fertig mit dem Käsen und das Pressen dauert bis nächsten Tag in der Früh.
Ah, das dauert so lange, das Pressen? Das ist nicht die Form mit der Pressen und Aufdruck aus außen, sondern der Druck von oben?
Genau, Druck von oben.
Dann lassen eine Zeit, dann irgendwann Presse aufmachen.
Genau, am Anfang öfter und bis zum Abend hin, am Anfang 10 Minuten, eine halbe Stunde, Stunde und dann alle 2 Stunden.
Okay.
Also weil am Anfang einfach noch mehr Molke drin ist, später.
Und wann weißt du dann, wann es genug ist?
Das war das habe ich von meinem Papa einfach so übernommen, ehrlich gesagt. Das habe ich von Papa so übernommen und ich habe es auch schon versucht auszureizen, nicht so oft zu wenden, weil ab und zu wird man faul auch oder hat was anderes zu tun.
Aber es, ist, es,
aber es hat schon seinen Grund.
Es hat schon seinen Sinn. Misst man dann irgendwie den Feuchtigkeitsgehalt noch einmal, bevor man sagt, fertig oder?
Nein, da tue ich eigentlich keine Messungen. Meine einzige Messung, was ich noch mache, ist, bevor ein Salzbad kommt, da ist der pH-Wert nochmal sehr wichtig.
Okay.
Das ist der pH-Wert einfach.
Salzbad. Ist das jetzt, du hast ihn jetzt dann quasi pH-Wert messen, du hast ihn jetzt gepresst, er ist immer noch in dem Tuch drin, oder? Oder schon heraus?
Also immer noch, beim Pressen ist er immer in dem Tuch, drin, rund um einen Ring und in den Tuch,
Und dann ist der nächste Schritt, dass der...
am nächsten Tag in der Früh sozusagen, den Käse, was ich heute gemacht habe, packe ich morgen in der Früh dann aus, wird dann noch ein bisschen zugeschnitten, weil da ein gewisser Rand ist einfach. Und dann kommt man hinten rein, wo den Käsekeller.
Der heute dann schon versäubert quasi.
Der ist schon dann
schon fest.
Er ist schon nur weicher, wie er jetzt bis zum Schluss wird. Er wird schon ein bisschen härter, aber er haltet schon richtig fest.
Aber er hält schon zusammen. Das heißt, der kommt ohne
Rahmen, ohne Eis. Ohne Rahmen kommt er schon aus,
Ins Käsebad hinein.
Genau, ins Salzbad.
Ein Salz.
Das ist eine Salzlösung.
Käse kommt ins Salzbad,
mit 20% Salz.
Okay. Normales Salz.
Oder ist das irgendwie und der pH-Wert ist halt da auf 4.
pH-Wert ist wichtig.
5.
5.
So, nicht, dass ihr blöd seid. pH-Wert ist ganz ein wichtiges Thema.
Ja.
Im Endeffekt ist es ja so beim Käse, das Wichtige ist, ich habe da gewisse Mikroorganismen, die ich habe, und ich muss schauen, dass ich für diese Mikroorganismen, die was ich will, dass sie sich vermehren, die optimalen Bedingungen schafft, dass die sich einfach wohlfühlen. Also, wie gesagt, die brauchen den richtigen pH-Wert, die richtige
Temperatur. Das heißt, du hast eigentlich ganz, ganz viele Tiere.
Genau, eigentlich ganz sind das viel, sehr ganz, viele ganz, Tiere, ganz, mit denen ich da arbeite, dass ich schaue, dass die Bedingungen, dass die sich gut entwickeln. Das ist das große Geheimnis eigentlich beim Käsen. Ich muss schauen, dass ich die Tiere eigentlich pflege. Ich sehe sie zwar nicht, aber sie machen gewisse Prozesse in der Milch. Sie sind da. Sie sind ein großer, fleißiger Arbeiter, der fleißigste wahrscheinlich da. Und ich muss halt schauen, dass die Bedingungen für die passen.
Was passiert im Salzbad dann?
Da ist es einfach nochmal für den Geschmack, dass er einen Geschmack aufnimmt.
Ein Salzgeschmack.
ein bisschen Salzgeschmack. Ja. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Es ist ein Gefühlsach, der liegt da dann 3 Tage drinnen.
3 Tage, genau.
Der große, der kleine, der 1,5 Kilo liegt nur 8 Stunden. Das ist halt gewichtabhängig, wie er das Salz aufnimmt. Der große mit 12 Kilo liegt 3 Tage drinnen.
Okay. Und dann?
Und nach den 3 Tagen nehme ich ihn raus und dann kommt er eben hinten rein in den Gewölbekeller, wo ich schon vorher
gesagt habe. Dann kommen wir in den Keller.
Genau.
Okay.
In den Gewölbekeller kommt er da rein. Und da wird er dann gereinigt. Am Anfang, in den ersten 1,5 Wochen, jeden Tag.
Also, gereinigt?
Gebürstet. Ja, also dann nehme ich die Rotschmierekultur dann.
Ah, da kommt aber beim Bürsten schon
genau,
die Kultur drauf.
Genau, dann nehme ich wieder Salzwasser sozusagen und tue die Kultur rein.
Der tut das nichts?
Ja, die halte dann
nur ein. Genau, das aus.
Genau.
Da bleibt nur das über was. Ja.
Und dann musst du halt, wie gesagt, es ist wieder das Gleiche. Ich muss die Oberfläche versuchen, mit den Mikroorganismen zu bedecken. Ja. Nach anderthalb Wochen, wenn du schon eine gewisse Flora...
Du machst es mit der Bürste.
Das heißt,
du tauchst ein, legst
es ein und wischst da drüber, rundherum.
Bist immer du da also eigentlich völlig in einer Montur drinnen? Weil du hast ja auf der Haut überall halt mehr Mikroorganismen, nicht? Dass man die nicht mit einem
bisschen so hat. Empfindlich ist jetzt. Man muss schon natürlich Hände waschen und so, bevor du reingehst. Das ist natürlich Lebensmittel immer. Aber Käse ist eigentlich von dem her, wenn du den Käseprozess und richtig machst, ist es eigentlich ein sehr verträgliches Produkt da wieder. Weil im Endeffekt, wenn ich jetzt sage, die Rotschmierekultur, was ich da drin habe, das sind genau die richtigen Bedingungen, was ich jetzt auch für die klimamäßige schaffe. pH-Wert, Temperatur, Luftfeuchtigkeit.
Ach, schon im Raum drinnen, oder?
Hinten im Keller vor allem, im Raum drinnen. Da ist es dann das Wichtigste eigentlich. Und dann habe ich die Mikroorganismen, was ich da auf der Oberfläche verteile, und die sollen sich da am besten vermehren eigentlich. Das ist das Ziel. Und das Ziel ist, wenn ich jetzt nach anderthalb Wochen da schon eine gewisse Flora auf der Oberfläche habe und jetzt kommt so blöd gesagt ein Fremdschimmel oder ist die anderen Schimmelkulturen oder andere Mikroorganismen sind die immer in der Luft.
Ja.
Und der kommt jetzt auf die Oberfläche, aber dann hat er einfach schon viel schwieriger, sich zu verbreiten, weil da ist schon irgendwer, das besetzt sozusagen. Mhm. Jetzt, so kann man sich das gut vorstellen.
Ja.
Der besetzt sich schon. Und dann muss ich schauen, und nach so einem Monat brauche ich den nur einmal in der Woche mehr reinigen.
Weil am Anfang jeden Tag?
Genau. Am Anfang jeden Tag.
Ja.
Und das ist auch noch ein sehr interessantes Thema, wo ich den Käsekeller, wo ich auch viel Käsereien angeschaut und so, und immer haben sie mir gesagt, dann, wenn ich in einen neuen Käsekeller gehe, die Käse, wo sie halt schon viel Erfahrung gehabt haben, nimm von alten Käsekeller die Käse, die wir schon gewisse Reife haben, mit in den neuen Keller, um drinnen eine Flora aufzubauen. Also mit der Zeit baust du natürlich in den Keller,
in der Wand,
weil du immer wieder die gleichen förderst, die Mikroorganismen, werden die immer mehr sich verbreiten. Mhm. Und mit der Zeit, ich merke, heuer, jetzt bin ich das zweite Jahr im Keller, habe ich schon ein bisschen weniger Aufwand mit der Pflege, ist weniger empfindlich wie voriges Jahr. Mhm. Und das ist umso
also baut man sich auch so einen Keller.
Genau.
So einen Keller baut man sich auf.
Genau, den baut man sich auf, genau. Ja. Mit der Zeit, das braucht es ja nicht 3-4 Jahre, bis da wirklich erst das richtige Klima drin ist. Nach 3-4 Jahren werde ich nicht mehr so viel putzen müssen, hoffentlich, wie heute.
Ja, ist immer ein bisschen effizienter, ne? Wenn man ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen weniger Arbeit mit dem gleichen Ergebnis.
Schauen wir mal, ob es wirklich so wird. Man findet immer wieder ein Projekt.
Ja, ich glaube, hart wird er nicht werden. Liegt da, und in dem Keller sind jetzt alle drei Käsesorten drinnen?
In dem Keller sind jetzt nur die zwei Rotschmiere, also der Schnittkäse und der Bergkäse. Der Camembert ist ja wieder ein anderes Produkt.
Der geht da nicht rein.
Genau, der hat einen eigenen Keller, einen kleinen Raum, weil der hat ja den Weißschimmel oben. Und der wird ja, so wie wir vorher schon erklärt haben, größere Bruch, kommt dann in kleinere Formen, das sind so 250 Gramm, hat also Käse.
Okay, der Bruch kommt wieder in die Form, ganz
genau, normal. Das sind halt ganz kleine Formen, also nicht beim Bergkäse, es ist halt, hat dann durch.
Was man so kennt vom Camembert.
Genau. So kleinere. 250 Gramm, so eine runde Form. Mhm. Und da kommt am Anfang schon eine Schimmelkultur, also die Weißschimmelkultur hinzu. Und dann kommt man in einen eigenen Raum drin, wo sich dann die Weißschimmelkultur auch überall in den Raum verbreiten soll, sozusagen. Und da ist eine Woche drin, wo dann der Schimmel wächst auf der Oberfläche. Eine Woche, dann hast du dann, genau, nach einer Woche hast du dann richtig pelzigen Käse, weiß. Im besten Fall ist er perfekt weiß. Ist nicht immer so, manchmal passiert da was anderes. Mhm. Aber mittlerweile klappt es ziemlich gut, dass 95% klappt, sagen wir so. Ja. Und du hast eine Woche drin und wird dann eingepackt noch einmal in eine Folie, also wie in einem Verkauf, in eine atmungsaktive Folie und reift dann noch 3 Wochen im Kühlschrank bei 8, 9 Grad und dann ist er erst auslieferbar.
Das heißt, in Summe einen Monat
braucht er?
Genau. Und dann ist er wie lang zum...
Und dann ist er noch einen Monat, eineinhalb, weil so kann ich ein bisschen spielen, wenn ich ihn auf 5 Grad kühle, dann ist er länger haltbar, kann man noch ein bisschen so, aber wenn ich ihn ausliefer, gebe ich ihn maximal einen Monat.
Und das dann hat dann innen diese cremige Konsistenz, die entwickelt sich in diesem Monat, nicht? Was man halt so
Genau.
Bisschen dieses,
bei unseren Camembert ist es, halt eigentlich ist es bei jedem Camembert so, aber bei den Industriellen ist da einfach nicht mehr viel, was dann arbeitet, weil die einfach wirklich nur mehr die Keime haben, was sie wollen. Und bei unseren Camembert, der entwickelt sich weiter. Einige haben ihn lieber jung, also eher neutral, kann man sagen. Frisch, wo er nicht so viel Geschmack hat. Und der Herwig, der Erdl zum Beispiel, der verkauft meinen erst über viel über den Mindesthaltbarkeitsdatum. Haltbarkeitsdatum. Mhm. Beim Käse ist er eigentlich, kann er nicht ablaufen, der wird nur immer intensiver. Ja. Einige haben lieber wirklich einen intensiven Geschmack. Das ist halt Geschmackssache beim Käse, da kann man... Man kann alles machen beim Käse, man muss nur den Abnehmer finden, der den isst, sozusagen. Man kann da nicht wirklich viel falsch machen, da muss nur jemanden schmecken. Das ist das große Thema.
Okay.
Beim Käse. Es gibt so viele Varianten. Milch ist deswegen so ein interessantes Thema. Also, wenn du weißt, dass das Ursprungprodukt und was, wenn du in ein Spar einiges und schaust, was da eigentlich alles aus dem Produkt erzeugt wird und so viele verschiedene Geschmäcker und alles mögliche, das ist schon ein wahnsinniges Produkt.
Der Camembert kommt jetzt in Kasweizlacke, gell?
Sagen wir jetzt. Der wird mit der Hand eingesalzen.
Der Camembert wird
so ganz leicht mit der Hand eingesalzen, weil man kann ihn auch in die Salzlacken geben, aber Das Gefahr ist einfach, weil es so klein ist, dass man die Zeit übersieht. Mhm. Der wird dann auch, eine Stunde zu viel drin ist, dann ist der versalzen, blöd gesagt.
Nicht. Ach so, gibt es auch einen versalzenen Kas?
Es gibt salzigen Kas, einige Mengen, lieber. Es ist immer Geschmackssache dann, aber was man da mag.
Ja, und schaffst du das jetzt eigentlich, dass der Käse immer gleich schmeckt oder schmeckt er immer ein bisschen anders?
Nein, das ist eben der Unterschied auch beim Rohmilchkäse, weil ich da auch immer die anderen Kulturen drin habe. Da ist jeder Käse einfach individuell. Also
Man merkt eine gewisse Handschrift, aber
es ist immer... Man merkt eine gewisse Handschrift. Aber es ist beim Bergkäse merkt man es am besten, weil der einfach am längsten reift. Ja. Einmal sind die Löcher ein bisschen kleiner, einmal sind sie schön erbsengroß, wie sie sein sollten, aber was soll schon sein? Es wird halt bei den Gourmets sollen die genau erbsengroß sein, so und so viele Löcher. Es ist alles genau beschrieben, wie so ein Bergkäse sein soll. Ja. Aber es ist meiner Meinung nach I-Tüpflerei. Das hat nicht wirklich viel mit dem Geschmack oder mit denen zu tun. Aber da ist natürlich auch immer ein bisschen eine andere Lochbildung, ein bisschen ein anderer Geschmack, ein bisschen eine andere Teigkonsistenz ist immer da. Aber
wie stehst du dazu? Bist du eher so ein Verfechter der Natürlichkeit oder warst du am liebsten, wenn alle gleich waren?
Nein, ich finde es schon einfach, es hat was Besonderes. Jedes Mal, wenn ich einen Bergkäse wieder raushole und den da in der Mitte teile, so den 12 Kilo Leib.
Überlegst du mir, wie schaut er diesmal aus?
Ja, genau, also es ist immer wieder ein bisschen Überraschung, aber mittlerweile da ich eigentlich jetzt die Zyklen sehr gut im Griff habe, sind sie immer auf einer guten Qualität, guter Geschmack, aber trotzdem hat jeder Käse noch seinen eigenen Geschmack.
Schmeckst den Unterschied nur du oder darf den anderer auch schmecken?
Er würde ihn schmecken, wenn er jetzt den
nebeneinander hätte. Das ist ja das Problem, das hast du so selten nebeneinander, gell?
Genau. Aber wenn er jetzt die Woche den kriegt und nächste Woche den anderen kriegt, merkt er nicht wirklich
den. Also die Nuancen sind nicht so, dass jetzt komplett anderer Käse. Außer Kim. Also das sagst du, okay.
Es ist schon ein Feinheit, ein Unterschied, aber es ist nicht wirklich das.
Aber das schmeckt sehr
gut. Es kommt schon natürlich auch vor, dass einer wieder komplett anders ist, aber nicht mehr so.
Wie glaubst du, würden die Gäste darauf reagieren, wenn die Schwankungen stärker, wollen die Konstanz oder wollen die Sandteilchen? Nee, welche, die das gar nicht so.
Es kommt drauf an, wo du bist. Wenn ich jetzt am Bauernmarkt bin, und dahinter stehe und das den Kunden beschreiben kann, was da ist und sagen kann, was da ist. Aber wenn jetzt ich den Käse in einen Laden bringe und der, was ich verkaufe, nicht wirklich was dazu sagen kann, was das ist, ist das oft schwierig, weil der Kunde, vor allem bei uns, ist sehr gewohnt, einheitliches, klares Produkt einfach. Wenn ich jetzt in Frankreich gehe oder Italien gehe, was Käsekultur, wir haben nicht wirklich Käsekultur.
Haben wir nicht?
Nein.
Ist nur ausbaufähig, sagst du.
Es ist sehr ausbaufähig. Wie soll man sagen, empfindlich, wenn ich nach Frankreich gehe und Schweiz und Italien, was die da mit den Käse und vor allem mit Schimmel, kann man noch sehr viel machen, nur da ist die Deutsche, die sind da einfach sehr rein und geht immer mehr in die Richtung. Aber Käse ist eigentlich ein Produkt, was da nicht so empfindlich ist. Also mit Käse haben sie in Frankreich Versuche gemacht, was ich jetzt draußen gelernt habe bei der Ausbildung in Deutschland, wie ich sie erzählt habe. Haben sie geschaut, ob Schimmel Giftstoff entwickelt auf Käse. So wie bei Brot ist ja nachgewiesen, das muss man wegschmeißen, wenn da einmal Schimmel oben ist. Aber beim Käse entwickeln die nicht wirklich Giftstoff.
Geht nicht in die Substanz rein.
Du kannst einen Schimmel essen, also du kannst ihn auch essen. Jeder hat seine eigene Grenze da, also alles ist ja auch nicht, was ist das Sieg. Also ich habe schon so reingesehen, wo ich gesagt habe, puh. Aber also, ja, habe ihn dann auch probiert, und er hat geschmeckt und ich bin auch noch fit. Nein, aber wir sind da einfach, haben wir da nicht wirklich eine Kultur in der Hinsicht. Da ist Frankreich, Italien, die haben da ganz andere
Käsekultur. Was braucht jetzt das? Dass bei uns so eine Kultur entsteht? Oder sind wir einfach
kein Käse? Das ist schon die Lebensmittelbehörde ein großes Problem.
Danke, dass du dieses Stichwort, weil sonst, ich habe es die ganze Zeit im Kopf, das Thema Hygiene in der Käseherstellung, weil ich ein bisschen auch umgefragt habe, was konnte denn an Käsespezialisten fragen oder so. Und da ist eine Frage gekommen, die Hygiene, Anforderungen. Was davon ist sinnvoll und wo schießen wir drüber? Weil du sagst jetzt auf der einen Seite, man muss total sauber arbeiten. Auf der anderen Seite sagst du, es ist ein total dankbares Produkt, wo es da eigentlich dann nicht mehr so viel passieren kann. Also was ist sinnvoll? Wo hört die sinnvoll?
Ja, man muss sich da, so wie es bei mir ist, also der Fall, man muss sich einfach der Region ein bisschen anpassen, was deine Konsumenten erwählen, als Glück gesagt. Nicht. Wenn ich jetzt einen Camembert liefere, der nicht komplett weiß ist und da bildet sich ein anderer Schimmel um, zum Beispiel der Blauschimmel oder was weiß ich, oder viele verschiedene Schimmelarten
gibt. Schimmel gibt es genug, ja.
Und ich lege den da rein und der nimmt den und kauft den, der sieht den Schimmel, der schmeißt den weg. Der weiß es einfach nicht. Und den muss ich mich natürlich ein bisschen anpassen, meiner Region, meinen Abnehmern. Mhm. Aber wenn wir uns ehrlich sein, jetzt so wie, ja, ich sag's einfach, es ist mir egal. waren 2 Wochen, glaube ich, die erste Lebensmittelkontrolle da kam, in den neuen Gebäude. Und wenn die da reinkommen, merke ich schon einmal, sie hat nicht wirklich viel Ahnung von dem Produkt, aber ich muss halt, sie haben Sand immer am längeren Ast, blöd gesagt, nicht? Wenn ich den blöd komme, dann kann der mir den Laden schließen, ob es Sinn macht oder nicht. Da bin ich einfach am kürzeren Ast. Dann kommt der mir da mit Händereinigung zum Beispiel. Ich wasche meine Hände, wenn ich reinkomme, mit Seifenwasser, schaue, dass ich die anständig wasche. Und dann mit einem Handtuch, was ich alle 2 Tage austausche oder 3 Tage austausche, wasche ich mit den Händen, dann sagt er mir zum Beispiel, das geht nicht. Das sind Mikroorganismen sind oben, ich muss die Hände desinfizieren. Das ist das Gleiche wie beim Käse. Wenn ich da eine gewisse Mikroflora auf meiner Oberfläche habe, eine gesunde Mikroflora auf meiner Hände habe, tue ich das ab. Und wenn da ein fremder Keim aufkommt, dann hat der wieder eine leichtere Chance, sich zu verbreiten, weil aber wieder keine Mikroflora oben ist. Wenn ich ins Krankenhaus gehe und vorher meine Hände desinfiziere und nachher einen Kranken angreife, ist es die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sich da die schlechten Bakterien auf meine Hände verbreiten, weil sie keinen Feindkörper haben, blöd gesagt, nicht? Und das Gleiche ist beim Käse auch. Ich muss ja eigentlich schauen, für meine Mikroorganismen, die was ich für wichtig halte.
Du bist Teil deiner Region quasi.
Genau, und die verbreiten sich ja da in den Raum. Normal, meiner Meinung nach, in Italien habe ich von einem Käse gehört, der versucht nur mit den natürlichen Keimen zu arbeiten. Da gibt gar nichts hinzu, an Mikroorganismen zu arbeiten. Da gibt gar nichts hinzu. Und der putzt die Käserei auch nicht. Der arbeitet fast nur mit Holzsachen, weil in Holz entwickelt sich dann auch die richtige Mikroflora irgendwann. Und dem, was nächsten Mal, wenn ich da die Milch reingib, habe ich auch wieder nicht so das Problem, brauche das nicht pflegen, weil da habe ich schon die richtige Mikroflora drin. Ja. Er stellt das natürlich ab und zu wieder in die Sonne raus, dass es gewisse Reinigung ist schon erforderlich. Aber heutzutage, gleich wie im Krankenhaus, wenn ich da so einen Raum immer komplett abtöte und mit Säure und Lauge reinfahre und das komplett als desinfiziere und steril mache, und dann kommt mir, ist ja jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, und dann kommt da ein Flieger rein, setzt sich nieder und ist da kein, den was ich jetzt nicht haben will, aber der was wirklich auch Krankheiten erregen kann.
Der hat dann leichter.
Der hat dann leichtes Spiel, nicht? Aber wenn ich schaue, dass ich immer eigentlich ein konstantes Klima habe und immer eine gewisse Hygiene muss schon sein, man muss schon Hygiene arbeiten, man kann dann nicht mit die Strecken Miststiefel durchlaufen und so, es hat alles seine Grenzen. Aber wir sind mal da einfach auf ein Niveau, wo wir uns einfach von, ja, so wie in Wiener Stadt, erleben, ein bisschen von der Natur meiner Meinung nach abkoppeln. Und dann irgendwann, wenn wir unser ganzes Leben lang den pasteurisierten Käse und die toten Produkte eigentlich essen, was wir da immer kriegen im Geschäft, das sind tote Produkte und eigentlich soll Käse ein lebendiges Produkt sein.
Wieso sind es tote Produkte?
Ja, halt nicht ganz tote Produkte. Bei Käse kann ich es nicht so sagen, weil wieder die Mikroorganismen reinkommen, was sie genau definiert werden. Aber die werden genau definiert, weil es einfach der Geschmack passt, weil die Optik passt. Aber was das wirklich im Körper auslöst, was wirklich der Mensch eigentlich braucht, wir sind ja Teil der Natur.
Aber jetzt sagst du, jetzt gibt's quasi in jeder Region das eigene Mikroklima, das man da ein bisschen nutzen soll, etc. Jetzt frage ich mich im Umkehrschluss, ja, sollten dann eigentlich nur die Leute aus der Region den Käse essen, weil die haben ja eigentlich im Prinzip das.
Das stimmt.
Da war ja das im Umkehrschluss, dann sollte der Wiener wieder keinen
Ja, das ist ein bisschen übertrieben gesehen, ja, aber ja. Ich würde sagen, wenn ich jetzt sage, in Asien drüben, die haben sie in Reiskultur entwickelt, in Frankreich haben sie es in Reiskultur entwickelt im Laufe der Jahre und haben sich seinen Körper gewöhnt an das, nicht? Bis ein menschlicher Körper ist sehr anpassungsfähig, Gott sei Dank, auf der anderen Seite
wieder. Das heißt, was war jetzt im Prinzip an, es werden sicher Menschen auf der Behörde hören, ja. Und Regulierungsbehörden. Was war denn jetzt aus deiner Sicht als Käse oder als Landwirt oder wie auch immer bei einer Käseherstellung, was war für dich ein pragmatischer Zugang, wo du sagst, okay, so könnte ich mir das vorstellen, das wäre für mich der sinnvollste regulative Zugang zur Hygiene und zur Herstellung. Was war da dein Wunsch? Was das Wünschen Kunst?
Ja, kann ich so leicht so beantworten.
Ja, sondern nicht nur leicht. Oh.
Stimmt. Nein, vor allem einfach, aber das war bei denen jetzt das letzte Mal eher der Fall, aber es wichtig ist für mich einfach das Menschliche, weil oft kommen die Leute auch, weil sie ein gewisses Macht haben im Endeffekt und oft ist es auch so, dass sie die Macht ausnutzen. Und das ist auch oft dann
so persönlich. Rein,
genau, es wird ja oft persönlich. Dann kann ich der, wenn der will, wie ich gesagt habe, kann der immer mich sagen, morgen muss ich den Laden schließen. Er kann immer was finden, was rechtlich nicht in Ordnung ist. In jeder Hofkäserei ist das so, wenn er will. Mir geht es einfach, was für mich wichtig wäre, einfach, wenn die einmal. Es wird eh immer besser. Ich merke, es wird immer besser. Es ist sehr viel verboten worden, was mittlerweile wieder erlaubt ist. Aber einfach, dass die Leute wieder versuchen, mit gesundem Hausverstand an die Sache heranzugehen. Und wenn einer reinkommt von einer Lebensmittelbehörde und sich auch was zu sagen lässt von dem Produzenten selber. Und dass sie auch annehmen, was der Produzent selber. Weil jetzt habe ich einen da gehabt, vor 5 Wochen, der hat gesagt, der ist im Alter von meinem Vater, 60, hat früher Käse produziert und hat dann Riesenprobleme mit den Behörden gehabt. Und dann haben wir mit denen ein bisschen diskutiert. Und der hat gesagt, ja, wir wissen, dass das den Käse nichts macht. Was jetzt Plastik, Holz und so betrifft, Holz eigentlich viel oft besser wie das Plastik. Wir wissen das. Aber die da drüben haben halt seine Vorschriften, die lernen das in der Ausbildung, wie das hygienisch sein soll, wie viel Mikroorganismen auf einem gewissen Platz sein dürfen oder nicht dürfen.
Also die legen halt das Gesetz.
Genau, die müssen das irgendwie festlegen. Und da ist halt teilweise wenig Spielraum, dass sie da einfach ein bisschen rausschauen, was wirklich Sinn hat. Und wenn ich jetzt sage, so wie bei Käse, was ein Produkt ist, es gibt verschiedene andere Produkte, was sicher empfindlicher sind wie Käse. Und dann einfach sag, wenn der Endprodukt passt, wenn das da kein Keim drin ist, der was irgendwen giftig ist, das soll natürlich nicht sein, dass ich da ein Produkt kaufe, wo ich dann noch einen Schaden habe.
Ja, du musst den Kopf hinhalten. Im Endeffekt,
genau, wenn das Produkt nicht passt, genau, holt sich dann die bin ich derjenige, was drunter leidet, nicht. Natürlich, wenn wer stirbt oder so weiter, Worst Case, dann das will ich mir gar nicht vorstellen.
Der Worst Case.
Wenn man eine Morgenverstimmung hat, das soll natürlich nicht sein, wenn ich da jetzt ein Käse ist, aber im Endeffekt, wenn ich da einen Käse verkaufe, der was dann ein bisschen zugeschlossen kann und das passiert dann zweimal, dann bin ich ewig vom Fenster und das ist mein Hof da.
Das heißt, da will ich
meine Existenz dran hängen, nicht? Das will ich ja nie machen. Also ich schaue, man schaut ja schon selber, aber man arbeitet mit selbst mit bestem Gewissen. Und dann arbeitest du, versuchst wirklich mit bestem Gewissen da zu kommen und dann machen die dir aber teilweise halt wieder eine Vorschriften, wo du eh nur die Augen überdrehen kannst.
Und diese Vorschriften, die es da gibt, sind die als für die, für, sage ich mal, so einen kleinen Betrieb, die gleichen wie für einen großen oder gibt es da schon Unterschiede? Ist das für euch quasi die Kontrolle ein bisschen erleichtert?
Weil es kann ist nicht schon, als bäuerlicher Betrieb ist es schon erleichtert, wie im Gegensatz zu einem Industriebetrieb. Also allein von den baulichen Maßnahmen habe ich nicht die Vorschriften gehabt, was in einem Industriebetrieb vorhanden sind. Also da sind sie schon ein bisschen erleichtert. Also ich habe noch keine Probleme gehabt, aber ich habe nur schon gehört von Freunden, die was auch Rohmilchkäse machen. Rohmilch ist ja einmal so ein Thema. Wenn Rohmilch verarbeitet wird, sind nicht alle davon Freunde, gibt es sehr viele Gegner auch davon.
Was sind die Argumente für die Gegner oder was behaupten oder wie argumentieren die?
Ja, das ist vor allem die Listerien, was halt das ein Thema ist, wie die argumentieren. Ja.
Also Gesundheit, es ist ein Gesundheitsthema.
Das sind halt
Lebensmittelsicherheit.
Genau. Lebensmittel, ich habe da Ausbildung gemacht, einmal in Tirol, war das in ja, so, weiß jetzt gar nicht mein Name, so, so eine Woche Ausbildung gewesen, und auch über Kissen, und da habe ich halt, manche lernen was über Kissen, aber eigentlich habe ich nur über Hygiene gelernt, und da waren halt,
also da war das Thema Hygiene wieder.
Genau, sehr wichtig. Passt auch, wenn man das einmal durchmacht und lernt, sehr wichtig. Aber wenn du dann mit solchen Leuten, wenn du mit solchen Leuten bist, redest, die, was sich das Ganze, also ein ganzes Leben mit denen beschäftigen, was positive, negative Mikroorganismen sein, was schlecht ist, was positiv, die sind da so verfestigt in den Ganzen und so fixiert auf gewisse Sachen.
Die sehen nur mehr die.
Die sehen nur mehr das, ja. Die sehen nur mehr das Negative, aber im ganzen Zusammenhang eigentlich dann nimmer, was der Mensch, was bis zum menschlichen Körper geht, eigentlich, das ist der böse Keim, und der böse Keim muss ausgerottet werden, sozusagen. Das geht halt so. Ja. Und die sind halt dann, ja, die schreiben da Studien drüber und.
Dann gibt's die Fraktion, okay, das heißt, wir haben da im Prinzip diese ganz, sagen wir's doch noch das Wort, das ganzheitliche Sicht auf das, wo halt Hygiene ja Bestandteil ist, aber halt auch ganz viele andere Aspekte wahrscheinlich reinspielen. Und jetzt, gibt's halt welche, die sehen es halt nur aus der Hygieneperspektive, und wenn die dann, sage ich mal, die Richtlinien schreiben, und wenn wir Fragen bei einer Hygienerichtlinie für eine Käserei, dann setzen sie die halt stärker durch.
Genau, ja, weil ich einfach die Forschung haben, blöd gesagt.
Es geht ja auch darum zu verstehen, warum gewisse Sachen so sind, wie sie sind.
Wie das halt in vielen Sparten.
Ich glaube ja, dass da oft keine Böswilligkeit dahinter steckt, sondern da sieht halt einfach nur einer aus seiner Sicht die Welt und vergisst halt dabei das andere, und umgekehrt ist an jedem schon so gegangen, dass man vielleicht auch.
Genau, das stimmt. Ja. Das ist überall so. Das ist, wenn ich einen Politiker hernehme, das ist, wenn ich einen Rechtsanwalt hernehme. Jeder ist in seiner Welt irgendwie gefangen. Wenn du so viel mit einem gewissen
das ganze
Ding arbeitest, bist halt in der Welt so drinnen, dass du einfach von der die Welt sich hast. Und man muss, da ist einfach wichtig, dass man meiner Meinung nach aufgeht, so wie du jetzt gehst von dem zu dem, hast du das an, um weltoffen zu sein, nicht nur in seiner Blase zu leben. Ja. Das ist halt, glaube ich.
Gehen wir nochmal auf das Thema Hygiene zurück. Das heißt, du würdest sagen, die weniger Kontrollen, weniger oder weniger strenge Auflagen, dafür mehr Selbstverantwortung vom jeweiligen Unternehmer, der halt dann für sein Produkt, das er verkauft, gerade stehen muss, und wann dann auch was nicht passt, oder?
Genau, das heißt, ich glaube, es ist schon wichtig, dass auch Kontrollen sind, gewisse Kontrollen, dass eine gewisse Hygiene
eine Basis ist
und dass man auch kontrollieren geht, aber immer auf den menschlichen Aspekt und wie du sagst,
oder ein bisschen mehr auf Selbstverantwortung,
geht und nicht versucht, alles denjenigen zuvorzuschreiben, wie er jeden Handgriff machen soll, wie oft er die Finger jetzt genau reinigen soll oder was weiß ich.
Welche Mittel, wie lang?
Genau.
Also einfach wieder mehr Freiraum zu schaffen, und aber die dann halt auch, oder wen auch immer, dann auch quasi in die Selbstverantwortung zu entlassen, mit allen Vor- und allen Nachteilen wahrscheinlich
wieder mit allen Nachteilen.
Das war für dich ein interessanter Weg oder
gangbar? Das war für mich ganz ein wichtiger Weg. Selbstverantwortung ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Sachen, was die Menschen mehr lernen.
Und wird man dann den Konsumenten da entsprechend irgendwie informieren, sagen, okay, das ist jetzt ein eigenverantwortlicher Betrieb, oder sollte es generell
sagen? Das ist schon wichtiger, weil zum Beispiel Rohmilchkäse, das merkt man auch bei schwangeren Rohmilch, Salami, sollen das nicht essen, weil es ja gefährlich ist wegen Listerien und so. Also die Gefahr ist ja vor allem, es ist da. Aber das ist einfach noch von einer Zeit, wenn ich dann so wie Ido arbeite zum Beispiel, wo ich echt meine gewisse Hygiene habe und schaue, aber früher, wenn ich denke, mein Opa hat den Stall, mitten im Stall gekäst, neben die Kühe, neben die Schweine, hat auch einen Käse gemacht, war ganz ein anderer Käse, hat auch den gegessen.
Und aus der Zeit kommt aber eher die Angst.
Genau, aus der Zeit kommt die Angst. Also damals, wo die da mitten im Stall gekäst haben und wo da alles durch 10 Fliegen, wo ich da rausgeholt habe, werden die Käse wieder oder was weiß ich. Von damals kommt die Angst eben. Da ist dann halt einmal ein Käse rausgekommen, und dann hat eine schwangere Frau gehabt und das Kind hat was gehabt. Oder hat ein Kind was gegessen und hat dann halt einmal Durchfall gehabt oder was weiß
ich. Das heißt, die Grundstandards sind jetzt eigentlich schon so hoch.
Genau, wir haben einfach mittlerweile ganz einen anderen Standard. Wenn ich einen Melkstand habe, wo die Milch einfach von der Kuh direkt von der Zitze direkt abgezogen wird, kommt nicht einmal meine Luft mit der Luft in Verbindung, wird dann direkt hergepumpt in.
Es sind alle Standards besser, die Tieren sind dichter, die Dichtungen sind besser, die Reinigungsmittel sind effizienter.
Die Reinigung ist ganz viel effizienter, Das ist einfach noch von einer Zeit, die Angst teilweise. Das hat damals auch seine Gründe gehabt. Also es hat schon seine Gründe gehabt. Damals waren viel mehr Krankheiten und viel mehr Leiden, die von solchen Sachen einfach. Und heutzutage haben wir halt eine gewisse Hygiene, aber in gewissen Bereichen geht es meiner Meinung nach schon zu weit, die Hygiene.
Das haben wir
wir übertreiben es einfach, damit wir einfach wieder
Sicherheit herstellen, ne?
Sicherheit
oder ich glaube einfach das Rechtssicherheit oder ich weiß nicht, was der Hintergrund, was ist der Hintergrund, glaubst
du? Es ist halt einfach der Weg, ich verstehe schon, dass man den irgendwann eingeschlagen hat, dass man den gehen muss. Aber irgendwann muss, heute sind wir einfach wieder in einer Zeit, wo wir drauf kommen. Das ist nicht nur gut, wenn wir alles so hygienisch machen. Es hat auch seine Nachteile, wenn wir alles so clean machen. Dann haben wir einfach gewisse Unverträglichkeiten, weil wir gewisse
Hygiene Sachen macht krank, ne? Genau. Ist da quasi das extrem.
Genau, man darf es auch nicht zu extrem machen. Mhm. Und da einfach wieder, dass man jetzt haben wir es extrem ausgeschlagen und jetzt müssen wir halt wieder ein bisschen zurückschlagen und schauen, dass wir da einen guten Mittelweg finden. Das glaube ich, es ist so in die Richtung, soll es ein bisschen gehen.
Ja. Jetzt habe ich nur eine Frage. Es geht ein bisschen um die Vermarktung. Also du verkaufst deine Produkte, den Käse, hauptsächlich in der Region, oder?
Ja.
An die Gastronomie.
Ja, alles
regional. Dann über einen Online-Shop wahrscheinlich wirst du haben.
Nein, Online-Shop habe ich gar keinen. Der Herwig hat einen Online-Shop, der verkauft meinen Käse über einen Online-Shop.
Über den Herwig, über den Händler.
Genau.
Ja. Und aber du selber direkt da ab Hof? Nein. Da wird es dann wahrscheinlich einen geben, Käsekästen, das ist der Verkaufsraum, das heißt, man kann direkt bei dir was kaufen.
Ich bin direkt am Hof, dann habe ich eben in St. Dahlen unten gleich im Dorf, da ist eben der Hofladen, wo ich vorher erzählt habe, von Papa, den Herweg oben, da wo ich noch meinen Käse gebe, und dann das Bio-Hotel ist auch gleich da, 1,5 Kilometer von mir weg, ist auch einer der größten Abnehmer. Und dann habe ich noch 11 Hotels am Weißensee, der ist 50 Kilometer weg.
Ja, da bin ich vorbei. Das ist
eigentlich alles, wo ich meine Produkte loswerde.
Und so wirst du das los? Also du bist ausverkauft, sozusagen?
Ich habe noch zu wenig.
Ja. Du hast noch zu wenig, ja. Wie weit würdest du denn wachsen wollen?
Gar nicht so weit. Wenn
200 Kier, da ausbaut, Käsefabrik.
Nein. Ich habe die 10 Milchkühe, die 11 Milchkühe, was ich habe, bei der will ich bleiben. Ja. Das Einzige, was ich noch zukünftig will, weil ich jetzt einfach das Gebäude habe und die Räumlichkeiten mir so gerichtet habe, dass ich wirklich die 100% der Milch verarbeiten kann. Also das ist nur Ziel. Zeitlich ist es bei mir einfach jetzt noch nicht drin. Aber langfristig will ich dann einfach den anstellen, einfach, dass ich das Gebäude da vollständig ausnutze. Aber das war's.
Weiter also du wirst jetzt nicht quasi Weltherrschaft anstreben und sonstige Dinge.
Ich will da einfach, jetzt blöd gesagt, dann mit denen vielleicht noch einen Arbeitsplatz schaffen für einen und für mich einen guten Lebensstandard schaffen, dass einfach mein
Lohn... Was heißt ein guter Lebensstandard?
Ja, dass ich einfach sage, mein Lohn, also schlussendlich, dass ich da einen Lohn habe, am Ende des Jahres, dass ich da positiv rauskomme, wie jeder andere, der was seinen Job hat, das muss nicht mehr sein, einfach...
Also kein Porsche oder
sonst was? Nein, es muss kein Porsche sein.
Nicht das Bild? Oder gewisse Art von Reichtum oder sonst was?
Nein, es ist einfach... Ich brauche keinen Porsche, ich will einfach meine Freizeit, das ist mir fast viel wichtiger, wenn ich sage, dass ich mir ab und zu wie im Winter das so kann, mir einteilen, einmal meinen Urlaub auszufahren, so wie das halt jeder standardmäßige Mensch kann, meiner Meinung nach heutzutage einfach das, aber ich habe da ein wunderschönes Platz, wo ich lebe, ich habe mein Haus da, ich habe einen wunderschönen Garten, da vielleicht ein paar Kleinigkeiten, was ich mal mache, dass es mir da gemütlich einrichte. Und das soll drin sein.
Und mehr muss nicht sein.
Ne? Nein, mehr muss nicht sein. Da muss ich ja mehr arbeiten dafür. Dann habe ich ja weniger Zeit für andere Sachen. Da will ich einen guten Mittelweg finden, einfach Ausgleich, Balance zwischen Freizeit und Arbeit. Arbeit muss auch sein, ist aber Schönes, wenn man es gern macht, das passt auch. Aber wenn es zu viel wird, ist es dann ein Zwang. Und da versuche ich einfach für mich einfach eine Balance zu finden zwischen Freunde treffen, Familie, Arbeit, Freizeit, für sich sein. Die Balance, was mir halt passt.
Dass du bleibst da beim Käse dann, das heißt, keine Gästezimmer oder solche Sachen, oder?
Wenn sich was ergibt, man weiß nie, aber
ich bin
immer offen für neue Sachen.
Auch für neue Käsesorten?
Ja. Auch für neue Käsesorten, wenn einmal, aber zur Zeit bin ich einfach schaue, dass ich das ins Laufen bringe, und natürlich irgendwann werde ich kenne ich ja, wenn es gut läuft.
Irgendwann wird der Vater, muss was Neues passieren. Gell?
Also man muss immer ein bisschen eine Veränderung haben, aber ja. Es nicht, ich will es nicht übertreiben. Also es soll in Rahmen bleiben. Also es ist einfach die Balance zu finden zwischen Arbeit und Freizeit. Ja. Das ist so ein bisschen das Ziel.
Ja.
Weil viele Landwirte oder viele, was halt so in den Dingen arbeiten, auch selbstständig, wenn du bist, ist halt die Schwierigkeit, dass ist halt oft so, dass du die auslastest und zu viel in das eine steigerst oder du ein bisschen die verausgabst. Mhm. Nur leidet halt die andere Seite. Und ich will nicht dann 60 sein und Pension gehen und sagen, eigentlich habe ich nicht gearbeitet in meinem Leben und genau, ich bin jetzt habe ich auch Lebenszeit da, keine Ahnung, wie viel es werden, 70, 80, 60 Jahre, keine Ahnung.
Also du bist ja, noch an 2000 dran geboren, du bist ja noch quasi.
Wer weiß, was passiert, ja.
Ja, ich glaube, deine Lebenserwartung geht gegen 100, ne?
Ja, keine Ahnung, wer weiß.
Ja, muss man festbuddeln, zwischendrin immer ein bisschen, und das hält fit, ja.
Aber auf jeden Fall will ich dann sagen, ich habe versucht, was Gescheites zu machen, da eine faire Sache zu machen, irgendwie, dass ich dann einfach, positiv zurückschauen kann nach der Zeit. Und da war nicht sagen kann, ich habe jetzt nur kackelt, ich habe auch meine schönen Zeiten gehabt, auch genossen das Leben ein bisschen, weil das auch ein wichtiger Aspekt ist im Leben. Ist spannend. Einfach das Leben ein bisschen zu genießen. Das finde ich einfach auszuprobieren, anzuschauen,
dann
offen sein.
Ja, dann darf mich jetzt nur eine Sache interessieren, weil das mich auch wer gefragt hat oder gesagt hat, das will ich fragen, ist, was würdest du an der Wirtschaftsweise oder im Wirtschaftssystem, so wie es jetzt gerade funktioniert mit Lebensmitteln, an der Wertschöpfungskette, vor allem an der Wertschöpfungskette, das ist vielleicht nicht gleich mein Wirtschaftssystem, aber an der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln, was darfst du da ändern oder was da, oder gern ändern, wenn du das kannst? Oder
wenn
es
kennt?
Ja,
sehr viel. Sehr viel.
Ja. Aber also, Batterie ist jetzt nicht ein paar Dinge, aber wir müssen nicht alles besprechen, also so die wesentlichsten Punkte, die was dir jetzt quasi an, weil du hast diese junge Perspektive total, diesen Wert von Freizeit etc. Es darf mich interessieren, so, wenn du jetzt deine Perspektive auf die Wertschöpfungskette, wie schaut die da idealerweise aus oder was darfst du da ändern?
Im Lebensmittelbereich,
weil sonst wird's zu wahrscheinlich. Dann kämen wir uns ein bisschen aus mit den Lebensmitteln bei dem anderen Zeug.
Ja, vor allem, ich würde es einfach versuchen, wenn ich jetzt einen kleinstrukturierter machen wieder alles. Also nicht mehr so die Großbetriebe einfach versuchen, langsam einfach, weil es ist kleinstrukturierter heutzutage einfach effizienzmäßig auch sehr viel drinnen, wenn man kleinstrukturiert arbeitet. Und wenn wir uns anschauen, die Hochleistungsbetriebe, die großen Betriebe, mit welcher Massen und wie die fahren und welches Programm die fahren, wie die mit den Tieren umgehen, wie die mit den Menschen umgehen. Ja, das ist, da tut dann das Herz weh irgendwie. Ja,
sagen wir nur, weil du musst ja keinen Namen nehmen, aber das ist
die Fleischindustrie, wenn man die hernimmt, wie die Schweine züchten, was sie gefüttert werden, welche Transportwege da hingelegt werden, um Sachen zu uns nach Europa zu bringen, zum Beispiel, was wir eigentlich alles da haben könnten, was wir da produzieren können, was wir regional, kleinstrukturiert, super produzieren können, weg von den Monokulturen zu kleinstrukturierten Betrieben, weil einfach das viel effizienter sein kann, wie das Große, wenn man weiß, wie man mit denen umgeht.
Ja, wodurch ist es jetzt auf einmal möglicher, dass auch die kleinen Strukturen wieder effizienter sind, oder waren es das immer, und das haben wir nur irgendwie vergessen?
Ja, es ist halt, wenn du es nach Zahlen nimmst, so wie wir die Zahlen nehmen, ist der große Betrieb schon effizienter. Aber wenn ich da eine rechne, wirklich, was eigentlich der an Schaden macht, jetzt, wenn ich die Umwelteinflüsse zum Beispiel nehme, welche Wege dann das Produkt geht, oft irrsinnig, was da oft aufgeführt wird.
Ja, du meinst die ganzen Kosten, die entstehen, die aber
genau,
wenn den Preis oder so auftauchen.
Wenn China da hergeliefert werden und billiger sein, wie wenn es da bei uns produziert wird. Das ist ja, was da Arbeits- und wenn ein Land, wenn du das nachdenkst, was da Arbeitsaufwand ist und was da Energieaufwand ist, wie ist das möglich? Keine Ahnung, wie die da Zahlen hin und her schieben, aber da ist irgendwo, müssen da viele Leute oder Menschen oder Tiere darunter leiden. Und ich glaube einfach, dass wir da einfach wieder zu kleine Strukturen zurückführen müssen uns langsam und die einfach spezialisieren und in St. Gallen, wenn ich denke, Österreich oder Europa, wir sind eines der fruchtbarsten Länder weltweit. Mhm. Und wir können uns eigentlich nicht selbst versorgen, so wie wir leben. Mhm. Aber wir müssten es eigentlich können. Mhm. Ja.
Ja, ich habe die Frage halt auch beim Erwin gestellt und beim Sepp und generell. Wir haben die kleinen Betriebe, die produzieren richtig gute Produkte. Ja, sie produzieren es halt nicht in der großen Menge. Hat sich ja dann ein bisschen den Effekt, dass die Produkte dann auch nicht immer die günstigsten sind, relativ gesehen, wobei natürlich du ja selber sagst, wie kommt der Preis zustande jetzt vor dem Schwein oder sonst was, das was bei uns auch im Supermarkt und sonst wo liegt. Wie glaubst du, war es möglich, dass so Produkte in einer kleinstrukturierten Landwirtschaft, so wie wir es jetzt zum Teil eh wieder merken, dass sie kommt, wie kriegen wir die in die Masse? Also, dass das jetzt nicht nur der Wiener Bobo, sage ich jetzt mal plakativ, gekauft und die Wellness-Touristen mit einem guten Börsel, sondern wie kriege ich deine Produkte etc., wie kriege ich die guten Produkte wieder in die Masse? Weil dort lernt ja China, also jetzt plakativ China stellvertretend für alles, so gesagt jetzt.
Ja, du musst... Zum Beispiel, wenn du meinen Betrieb da hernimmst, du musst da solche Strukturen anschauen und musst das versuchen auf andere Betriebe. Weil wenn du sagst, den Preis, also der Preis, wenn ich den Kilopreis, was ich verlange dann bei den Hotels oder beim Verkäufer, ist nicht viel billiger jetzt wie, es ist circa der gleiche wie der Endverbraucher jetzt beim Spar dann zahlt oder was ich jetzt dem Verbraucher dann weiterverkaufe. Ja. Also preislich ist es leicht möglich heutzutage auch, dass ich davon gut leben kann und dass die das sich auch leisten können. Mhm. Das ist drinnen. Mhm. Nur das einzige Problem ist einfach, die Wirtschaft hat einfach das Geld. Da ist sehr viel Geld dahinter. Und normal müssen da einfach die Politik langsam schauen, dass sie einfach versucht, kleine Betriebe, dass du einmal die Grundstruktur schaffen kannst, um überhaupt so ein Produkt zu erzeugen. Zum Beispiel jetzt das Gebäude da herzustellen, wenn ich jetzt sage, ich mache so eine Käserei, wie wir da haben und versuche jetzt dann, keine Ahnung, ich werde nicht alles decken können, versuche jetzt dann in Österreich, muss ja nicht jeder gleich sein, aber in die Richtung zu gehen, versuche ich da in Geldall 3, 4 solche Dinge schauen, dass der in Spar, oder wen muss ja nicht Spar sein, oder irgendein
Lebensmittelhandel,
das abnimmt dann da. Die von den regionalen Produkten, wo dann die normalen Leute von der Stadt, der Bauernmarkt ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, fahren halt die Bauern einzeln um und verkaufen da seine Produkte, aber sie sind nicht viel teuer wie jetzt, wenn ich einige zum Spar und die Produkte verkaufe und habe da halt wirklich erstens einmal eine andere Qualität noch, eine bessere Qualität, was für uns Menschen einfach viel besser
ist. Oder mehr Vielfalt.
Ne? Mehr Vielfalt. Und ich habe nicht viel in höheren Preis, nur ist da einfach der Markt einfach so verstrickt und verheddelt, und sehr, dass wir da sehr schwer rauskommen. Wie wir da rauskommen, ist schwierig. Aber große Verantwortung hat meiner Meinung nach die Politik, dass sie nicht mehr nur den Geld nachläuft, sondern wirklich einfach zu schauen, was haben wir in der Region, was können wir in der Region produzieren, was können wir da herstellen und versuchen, das zu fördern.
Also so klar strukturierte Betriebe wieder, was für Förderung wären das? Wären das so Investitionsförderungen oder wären das was waren denn da?
Ja, das ist.
Wir müssen jetzt keine Politik machen, aber welcher Art von Förderung wäre das, was notwendig wäre? Bauförderung, Investitionsförderung oder Förderung von Kommunikation?
Das einmal eine Förderung von Kommunikation ist einmal ein ganz wichtiges Thema, klar. Und vor allem auch von Bildung, Ausbildung. Also wie wenn man ja auch teilweise, wie ich jetzt in der Fachschule gelernt habe, wie wenn man ja auch schon in der Fachschule ausgebildet, dann noch in der landwirtschaftlichen Fachschule dann auch ausgebildet, was die Großindustrie will. Wie wenn man in die Richtung schon hingeschoben und wenn ich versuche einmal die Leute in den landwirtschaftlichen Bereich versuche auszubilden, was ihr eigentlich da habt, rund um euer Haus, was an Wert, das wieder wirklich umzusetzen und dann in ein Produkt zu erzeugen, was einfach einen Wert hat und eine Qualität hat. Ja. Das einfach zu fördern, wieder ein bisschen mehr in die Richtung zu.
Also in der Bildung, in der Ausbildung, also jetzt das in der Bildung, in der Ausbildung von den jungen Landwirtinnen und Landwirten.
Genau.
dort wieder das Bildungssystem das ein bisschen einmal, zu reformieren genau. oder zu
nicht genau, und das nächste ist, was jetzt bei uns ja. sehr gut finde, das ist Slow Food, was das macht, eben Kärnten hat da, die Kärntenwerbung ist
da mehr. Ja, das ist ja da innen allgegenwärtig.
Genau, Slow Food, allgegenwärtig, und das war für mich zum Beispiel als junger Übernehmer eine sehr große Hilfe. Das größte Problem ist, wenn ich jetzt da ein Produkt habe, ein super Produkt erzeuge, wie kriege ich das an den Mann? Das ist gleich viel Arbeit, wie das Produkt selber zu erzeugen, Marketing sozusagen. Nicht? Der Großhändler hat da seine Spezialisten, was das machen.
Oder seine Vertriebskanäle.
Aber ich kann nicht alles machen. Und da ist es einfach, eine Struktur zu schaffen, was ich jetzt bei Slow Food zum Beispiel bei unserer Region sehr stark finde. Wir haben da sehr viele gute Einzelkämpfer. Und jetzt haben sie es endlich geschafft, das ein Heft zu bringen, alle Einzelkämpfer zusammen zu tun und auch Marketing drüber zu stellen.
Wie heißt das Heftl?
Slow Food Travel, da bei uns in
Slow Food Travel.
Genau, Slow Food Travel, da haben sie so Broschüren ausgebracht. Mhm. Und die nehmen das teilweise als Reiseführer, die Gäste, und gehen von einem Betrieb zum anderen, schauen das an. Ich selber bin nie in der Lage, als kleiner Mann, die Leute zu erreichen, Leute zu erreichen, wo sie das hinkriegen. Aber das ist einfach das Wichtige, dass da einfach Strukturen, Marketingstrukturen geschaffen also werden.
Das hilft wirklich, das Slow
Food. Das hilft sehr. Deshalb ich einfach als stärkstes Hilfsmittel für mich.
Aber Slow Food ist ja, ich kenne mich jetzt eigentlich gar nicht aus, nicht einmal zu wenig, sondern gar nicht. Aber Slow Food ist ja rein privat, oder? Das wird ja nicht öffentlich gefördert, oder doch?
Das ist bei uns was, haben sie das erste Slow Food Travel. Das
kommt von unten.
Genau. Bei uns haben sie das erste Slow Food Travel weltweit.
Das habe ich schon gelernt, gell? Das ist Slow Food Travel, das ist einmal, das ist.
Genau, und da haben sie halt dann, und da ist halt die Kärntenwerbung auch eingestiegen bei uns. Ja. Also, da ist einfach Geld vom Land gekommen, Weil sie einfach gesehen haben, das ist ein gutes Projekt. Das ist die Leute, ist gerade einfach der Zeitgeist, was noch ein bisschen dazukommt, regional, biologisch. Gut, aber fair ist ja der Leitspruch, das was einfach jetzt, wie gesagt, der nächste Bio-Hype, ein bisschen kommt, wenn man so sagen kann. Ja. Und das, was ich halt gefunden habe, jetzt haben die Kernwerbung da dann einfach echt viel Marketing, Großteil haben sie in Marketing, die Kleinbauern haben es oft nicht verstanden, was ihnen ein großer Vorteil daraus ist, aber ich sehe das einfach eines der größten Dinge, den größten Vorteil, einfach wenn ich mich nehme, weil wie soll ich, jetzt habe ich da ein gutes Produkt, jetzt lege ich das da unten rein, hat den gleichen Preis wie Verspar oder was weiß ich, aber wie ich das rüberbringe in die Leute kommuniziere, das ist eigentlich ein faires, sauberes Produkt. Mhm. Und das haben die übernommen. Haben wirklich mir halt da jetzt
auch als Junge. Ja? Die kommen herkommen und kommen,
schauen. Genau, drüber. Genau. Sie haben jetzt in dem Effekt haben sie mir ja gerne hergezeigt, ein junger Typ, was das macht, was? Da neu investiert, ein schönes Gebäude, zack. Bin ein bisschen als Fahrzeugobjekt geworden, hab nicht nachgesagt.
Du wurdest zum Objekt.
Hab nicht nachgesagt, Und haben mich halt ein bisschen vermarktet in der Hinsicht. Aber ich habe gemerkt, was für eine Reichweite ich da auf einmal kriege und wie eigentlich die Produkte.
Aber du verkaufst ja gerne, oder? Das ist ja im Endeffekt, kann man besser, du hast sie verkauft, aber im Endeffekt, da ist es, es hat
ja wieder kein Weg, oder? Das ist einfach das Feine, sage ich, weil, und dann, wenn du das schaffst, einfach die guten, jetzt die kleinen Betriebe, wenn ich mehrere von denen habe, einfach zusammen in einen Topf wieder kriege, dann haben wir
in einer Region oder
generell? Ja, kann ich in Österreich genauso machen. Wenn ich es österreichweit genauso mache, wenn ich eine Webseite mache, wo ich sehe, wenn ich jetzt vorher heutzutage mit Apps fahre, habe ich wieder eine App und dann sehe ich, da ist das, da ist das, da gibt es das.
Ja, aber geht dir das dann nicht am Zweiger, wenn, nein, das ist jetzt, wenn dann am Tag 100 Leute zum Schauen kommen.
Natürlich muss alles seine Grenzen haben.
Ja, das frage ich nämlich, weil
sie wird es mir am Zager gehen, aber es geht ja, dann gibt es ja die Läden. Dann sage ich, okay, da in den Laden kriege ich jetzt dann regionale Produkte, wo ich hingehen zum Herwig zum Beispiel.
Da stößt du dann einen Schüttel auf, ich bin halt nicht da und dann schickst du fort zum Laden, da gibt es auch.
Nein, da kann ja der drinstehen, da kann ja ein Herwig drinstehen und sagen, oder ein Geschäft bei uns und sagt, da gibt es regionale Produkte. Aber so einen kleinen Laden findest du halt nur, wenn du echt die informierst und schaust und dir das ja große Wichtigkeit ist. Ja. Wenn du nicht die Zeit hast, wenn du ein Normalbürger bist, du arbeitest, du Kinder hast, du schauen musst, dass du dein Leben in den Griff kriegst, dann willst du nicht noch die Sorgen machen, wo kriege ich die ganze Zeit mein Essen her. Das kann ich verstehen. Viele Leute haben nicht die Zeit dafür. Und denen einfach das zu erleichtern, dass sie zu solchen Produkten kommen, aber das kann der Bauer selber nicht. Da muss einfach...
Er braucht
größere gut, Konzepte drüber, die was das einfach zusammenfassen und Strukturen, die was das einfach
leiten. Ja, aber Molkerei oder der Großhandel im Prinzip war das auch nichts anderes, nicht? Das war, ist so entstanden, das sind so geworden, und irgendwann hat sich das halt immer, ist immer größer geworden, ist immer
größer waren.
Immer mehr Richtung Profit vielleicht gegangen. Profit und im Endeffekt ist ja das jetzt wieder der Anfang, dass man sowas wie Genossenschaften oder Marketingorganisationen oder wie nennt man es, Produzentenorganisationen wieder aufbaut, nicht?
Genau.
Die halt nicht den Charakter haben der Alteingesessenen, sondern die halt wieder frisch, jung, dynamisch mit der neuen Generation jetzt wieder aufwachsen.
Ja. Und das macht
da muss man halt aufpassen, dass die nicht wieder, dass
dann das ist es nicht wieder verwässert wieder wird, dass es nicht wieder verwässert wird, genau. Mhm. Das ist
das frage ich immer, was mich da interessiert, wie schaffe ich das? Deswegen stelle ich ja die Frage gern, wie weit willst du wachsen? Ja, ab wann wird's, reicht's da, wenn jetzt am Tag 100 Leute kommen zum Schauen? Oder da draußen baust du eine Tribüne auf bei der Hofkäserei?
Das will der ja nicht.
Wo ist die Grenze?
Bist du der Humblemann da für die Leute jetzt Black sagen?
Jetzt, ja, dann wird's auch wieder, immer authentisch sein, genau. Und dann bist du dann wieder im Fernsehen, ja. Und dann ist wieder so,
genau,
wie die Biefke sagen oder sowas, nicht? Was diese Überzeichnung von Natürlichkeit in ihr Gegenteil dann.
Ja, das ist eine Gefahr. Und ich glaube, die größte Chance eben bei unserer Generation sind jetzt, auch die sozialen Medien und solche Sachen, wo wir einfach das, wo ihr, du als Kleiner die Möglichkeit hast, da ein bisschen
auch Reichweite,
Reichweite zu kriegen.
Ja, aber ich glaube, mir geht's auch so. Ich habe auch so meinen Wiggle-Woggle jetzt.
Genau.
auch mal Instagram und Facebook-Account haben wir jetzt natürlich auch, damit wir auch ankündigen, wenn wir was tun.
Ja. Wir sind der Form, ja.
Und da, brauchen wir es, genau. Nehmen wir es, hat man es, es ist halt,
ja. Ja, es ist ja so, ja, ich
verstehe. Da kommst du auch wieder nicht aus, gell?
Nein, es ist, ja, genau.
Und dann schlägt der Facebook ständig vor, erhöhe deine Reichweite, du könntest 2000 Leute mehr erreichen, wenn du mir jetzt wieder 10 Euro gibst oder sowas,
ja, nicht? Genau, ja, das
kennt man. Also, du denkst,
genau.
Ganz aus, so
mal durstig. Ich glaube, Facebook da der richtige Ding ist, ist andere, aber es ist zurzeit einfach so mächtig.
Es ist halt so alternativlos ein bisschen. Und es ist halt eine sehr ambivalente Beziehung. Ich glaube, man muss da einfach seine eigene, das was ich gesagt, seinen eigenen Kopf haben, so wie du, mit der Papa, die anderen Dickköpferinnen und generell, dass du halt da sagst, ja, ich mache das jetzt, aber oder weil. Und halt erklärst da, warum du was tust. Ich glaube, dann kommst du aus der Kiste auch wieder halbwegs irgendwie raus. Ja. Sag einmal,
habe ich. Das sind schwierige Themen, aber es
ja, das ist deswegen gibt es einen Podcast, weil wenn es leichte Themen waren, dann würde man ja, keine Ahnung. Weiß nicht, was ich dann tat. Dann hätte ich überhaupt nichts tun. Ja. Nein, aber habe ich dich jetzt irgendwas noch nicht gefragt, was ich dir eigentlich hätte fragen sollen?
Das kann ich auch nicht.
Möchtest du noch irgendwas sagen, was das Gefühl hast, das hast du noch nicht gesagt, was jetzt noch wichtig war in diesem Kontext?
Nein, ich glaube, jetzt ist schon einiges jetzt gesagt worden.
Haben wir genug geredet, oder?
Ja, haben wir echt viel geredet.
Ich sehe schon bei
den Batterien. Ja, haben wir haben echt viel geredet.
Lukas, danke für deine Zeit. Es war sehr spannend. Und ja, danke.
Gut, auf uns jetzt.
Ja. Ciao.
Tschüss.